Die größte Sache, die mir noch so ein bisschen Sorgen bereitet, ist der Regen. Der drohende Regen am Dienstag bis einschließlich Freitag. Das soll wohl laut Bericht immer doller werden. Deswegen ist ein bisschen der Plan, morgen und übermorgen möglichst viele Kilometer zu machen. Ja, mal gucken, wie weit ich komme. Ich habe da eine Zahl im Kopf, die möchte ich jetzt noch nicht nennen. Aber das ist so das, woran ich morgen arbeiten werde. Gucken, wie lange ich es aushalte.
Bevor es gleich nach Norwegen geht, ein Hinweis für die jetzige Folge. Und zwar spreche ich zum einen mit Gunnar über sein The Bright Midnight Rennen, wie er da gefahren ist, was er erlebt hat, Ausrüstung und so weiter. Und ich habe zudem Sandra Schubert, die dort ebenfalls am Start war, ein paar Fragen geschickt, die sie mir dann per WhatsApp beantwortet hat. Das werde ich euch dann im Anschluss an das Gespräch mit Gunnar noch mit einspielen. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß und los geht's in den Bonum. Geht's los, Gunnar. Herzlich willkommen beim Bike to Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Und ich hatte es gesagt, Gunnar, ich freue mich sehr. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, vielen Dank für die erneute Einladung. Das freut mich sehr, dass ich dabei sein kann.
Genau, und der oder die geneigte Podcast-Hörerin, Hörer wird wahrscheinlich wissen, Gunnar war mit bei dem Podcast, den wir bei dem Bikepacking in die Steinzeit in Albersdorf aufgenommen haben, denn da sind Nils und du und ich unterwegs gewesen und da haben wir dann nämlich schon gequatscht, worüber wir heute reden werden, denn du hast dir das Rennen The Bright Midnight vorgenommen, was jetzt in Norwegen stattfand. Was das ist, worum es da ging, warum du dir das angetan hast, wie es dir erging, was dir das Rennen angetan hat, darüber reden wir jetzt. Da freue ich mich sehr. Und dann würde ich sagen, Gunnar, stell dich doch einfach nochmal kurz vor für alle, die dich noch nicht kennen.
Ja, sehr gern. Also ich bin Gunnar Detlassen, ein Fotograf und auch Kameramann aus Kiel, spezialisiert im Porträt-, Architektur- und auch Veranstaltungsbereich. Genau, das so zu meinem beruflichen Hintergrund. Wir haben noch eine kleine Firma, die ich mit meinem Kollegen Torben zusammenführe. Ich bin aber auch als Freelancer unterwegs. Genau. Das ist so der berufliche Hintergrund.
Wie wird man dann Fahrradfahrer?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich war lange auf der Suche nach dem passenden Hobby für mich, das mir wirklich Spaß macht. Ich habe eine Zeit lang relativ viel oder aktiv Jogging betrieben. Ich habe es tatsächlich geschafft, von 100 Kilo auf 80 Kilo runterzukommen. Ich habe da eine Zeit lang ein bisschen mehr gewogen.
Ja.
Irgendwann haben meine Knie aber ein bisschen gestreikt und mir wurde es auch ehrlich gesagt zu langweilig, immer die gleichen Strecken zu laufen.
Ja.
Und dann letztendlich zum Radfahren bin ich gekommen, als meine Freundin ins Ausland gezogen ist, hatte ich halt die Situation, dass mir unglaublich viel Zeit zur Verfügung stand und ich überlegt habe, was kann ich denn Sinnvolles machen? Wie kann ich,
da
wie
sieht
kann
man
ich
mal Kopf wieder, wie kriegen? Gut das ohne Partner ist, ne?
Und von ja, genau.
Super.
Ja,
zumindest
genau.
Aus der Perspektive.
Und dann habe ich einfach Inspiration bei Nils und auch bei den Plattrücksjungs gefunden. Habe ich halt gesehen, was man für krasse Touren machen kann innerhalb von einem kurzen Zeitraum. Und dachte, das muss ich einfach auch mal probieren. Und so bin ich da letztendlich reingerutscht. Und ja, hat mir enorm viel gegeben in der ganzen Zeit. Ich muss jetzt dazu sagen, meine Freundin, das ist leider jetzt alles auch passé, aber gerade dieses
bist
Hobby.
Bist du viel Rad gefahren?
Ja, könnte man meinen. Aber das hat mich enorm durch diese Zeit gebracht und
Ja.
ja, irgendwie so einen positiven Input gegeben. Ja, den will ich.
Was ist das für ein Zeithorizont, über den wir jetzt reden? Seit wann fährst du quasi schon so Fahrrad und hast dich da mit den Verrückten aus Kiel da zusammengetan?
Ja, verrückt sind sie wirklich alle ein bisschen. Ich fahre jetzt seit 1,5 Jahren richtig aktiv. Also mein Fahrrad kam tatsächlich in der Winterzeit an. Das war ein Cube New Road, das erste. Ja, und dann habe ich eigentlich auch relativ aktiv losgelegt. Und ja, bin dann, ich glaube, ein halbes Jahr später mit Nils das Course in Deadfish gefahren, was für mich mein erstes Mini-Ultra war. 550 Kilometer in 2 Tagen. Und ich war geflasht, dass ich es geschafft habe, an 2 Tagen jeweils über 200 Kilometer zu fahren. Und habe gemerkt, dass da einiges mehr geht. Ja. Und mit dieser Grundlage habe ich eben auf Bright Midnight geguckt oder auf das Jahr 2023 und geschaut, was könnte ich mir noch zumuten.
Und wie bist du auf The Bright Midnight gekommen? Also überhaupt dieses Interesse auf Ultra dann durch Dead Fish and, wie hieß das? Dead Coast and Fish oder
Ja,
Dead Fish
genau, das
Coast?
haben, ja, so ähnlich. Course and Dead Fish, das ist von einem Lübecker Radsportverein organisiert. Die machen auch das Crash und so andere,
Ach
ja,
ja.
so lokale Races.
Ja.
Sehr einsteigerfreundlich, also nicht allzu lang und eben eher flach gehalten alles, weniger Höhenmeter. Genau.
Und dann sollte
Genau,
es
wie
aber
ich
gleich
jetzt.
so ein Klopper sein wie The Bright Midnight.
Ja, also ich habe nicht ganz zu Ende gedacht, als ich mich angemeldet habe, muss ich ehrlich sagen. Ich habe aber auch gedacht, wenn ich jetzt dieses Ziel habe, was ein bisschen hochgesteckt ist, dann werde ich mich da schon irgendwie hinarbeiten. Und das war im Wesentlichen auch der Fall. Also das hat mich schon stark motiviert, das wirklich ernst zu nehmen und mich im letzten halben Jahr, ja, mein Training auch letztendlich so ein bisschen so anzupassen, dass ich dann das Gefühl habe, ich kann mir das auch zutrauen. Weil 1000 Kilometer ist natürlich schon eine Ansage und 16.000 Höhenmeter ist die nächste Ansage. Da ich Höhenmeter erfahren eigentlich bisher, ja, ich bin noch nicht Höhenmeter erfahren, konnte mir darunter auch keinen Begriff machen, was das jetzt in der Praxis bedeutet. Ist es jetzt wahnsinnig viel? Also das viel ist bei mir klar, aber ob das jetzt vielleicht over the top ist, das wusste ich nicht.
Bevor wir jetzt zu deinen Vorbereitungen sowas kommen, sag noch mal kurz was zu The Bright Midnight. Also, du hast gerade angedeutet, Strecke und Höhenmeter, wo fand das statt? Das fand, glaube ich, zum ersten Mal statt. Erzähl mal ein bisschen was darüber.
Ja, das findet genau fand zum ersten Mal statt. Der Organisator ist Justinas, ich weiß gar nicht, Leweika oder so. Auf jeden Fall auch sehr bekannter Name in der Szene. Und Bruno hat das, glaube ich. Also ich
Genau, Bruno
bin jetzt
Ferraro, ja. Der auch
genau
Seven
und
Serpents gemacht hat, ne?
ja, genau. Die haben das organisiert. Das ist 4 Stunden nördlich von Oslo. Also mitten in der Pampa ist es ein Dorf namens Tolga mit 1500 Einwohnern. Also ist sehr überschaulich, was man da so vorfindet. Aber idyllisch und schön. Und einen eigenen Bahnhof. Also von daher immer noch gut zu erreichen, erstaunlicherweise. Ja. Und also aufmerksam auf das Event bin ich geworden, tatsächlich durch Instagram. Ich habe das, glaube ich, bei einem von der Kieler Dawn Patrol in einer Story gesehen. Und war irgendwie gleich interessiert daran, weil ich eben auch von früher einen starken Schwedenbezug habe, aber das noch nie so richtig nach Norwegen geschafft habe. Dachte, es wäre eigentlich perfekt, ja, das Land mal zu bereisen.
Wenn ich fragen darf, was sind die, also du hast dich dann angemeldet, ist das ein Auswahlverfahren oder war quasi jeder, der
Nee.
sich angemeldet hat, war dabei oder wie war das?
Genau. Also sobald man da Geld in den Topf wirft, ist man dabei.
Wie viel musstest du reinwerfen?
290.
Okay,
Ja, ja.
das ist ja okay. Das ist ja quasi dieses normale Durchschnittsbeitrag momentan so, finde ich, bei den größeren Events. Aha, okay. Ja, und jetzt hast du da, dann hattest du dich angemeldet und dann sagtest du vorhin, okay, dann hast du da ein halbes Jahr auch für trainiert. Was hast du da gemacht? Du sagtest gerade, du kamst von 100 Kilo, hast dich auf 80 quasi runtergelaufen. Du hast also schon Sporterfahrung gehabt. Du hast, glaube ich, auch eine Disziplin, ne? So dahinter dann auch, brauchst du ja.
Genau.
Wie bist du das jetzt mit dem Fahrrad angegangen?
Ja, genau. Ich habe einfach angefangen, vermehrt wieder lange Touren zu machen, also immer regelmäßig. Also am Wochenende 100 sind eigentlich eher normal. Das ist so eine Art Basistraining für mich. Mhm. Und mehrfach aber dann auch mal 200 Kilometer gefahren. Insgesamt bin ich, glaube ich, vor dem Event 6000 Kilometer gefahren. Mhm. So, ja, das sind, glaube ich, 250 in der Woche ungefähr.
Ja.
Das war, ja, im Wesentlichen die körperliche Vorbereitung. Wir haben vorher noch das Holy Gravel gefahren. Das waren 600 Kilometer von Hamburg aus in 3 Tagen. Das war auch nochmal so ein bisschen so eine Bewährungsprobe fürs Bright Midnight.
Mhm. Genau. Warst du da zufrieden?
Ja, ich war im Wesentlichen schon zufrieden. Am Tag 2 war ich schon ziemlich fertig, was aber auch ein bisschen mit an der ganzen Hitze lag. Und meine Handgelenke haben auch nicht mehr so ganz mitgespielt, weil das sehr holprig war.
Ja, du hältst dich aber zu sehr in der Nähe von Nils auf. Du musst Abstand gewinnen, weil der geht immer kaputt bei solchen Sachen. Musst du weg. Ja. Komm mal mehr Richtung Hamburg, so hier, Heizenberg, weißt du, da wohnen die nicht kaputt gehen.
Ja. Ein bisschen was wegstecken muss man halt leider in dem Bereich, da kommt man nicht dran vorbei.
Ja,
aber Tag 3 lief wieder sehr rund und ja, also ich kann mich immer wieder motivieren, auch wenn ich Schmerzen und Blessuren habe. Das ist das Schöne an dem Ultra-Bereich.
Also viel fahren sozusagen, dann auch natürlich gucken, schon mal ein bis mehrere Übernachtungen mit einbauen zu gucken, ne, wie man sich so verhält am zweiten, dritten Tag. Wie hast du das mental gemacht? Also du sagtest am Anfang, und ich musste mich so ein bisschen dran erinnern, wie das bei mir war, bei dem Toskana-Trail ehrlicherweise. Die Frage, okay, also Kilometer kann ich mir vorstellen, aber Höhenmeter?
Mhm.
Ne? Wie hast du dich mental damit beschäftigt?
Mental mit den Höhenmetern, meinst du?
Naja, so überhaupt, oder, wie du dich da drauf, so das eine ist ja der Körper und das andere ist ja dann vor allen Dingen die mentale Stärke, die einen durchbringt, ne?
Ja, ich glaube, das habe ich tatsächlich mir einfach zugetraut, weil ich ja weiß, dass ich durchaus von morgens bis abends fahren kann. Ich habe jetzt mir noch versucht, mehr Sicherheit zu holen, indem ich auch im Schwarzwald eine Tour gemacht habe, die sozusagen einer Tagesetappe bei Bright Midnight entsprechen sollte. Mhm. Also es waren jetzt so circa 180 Kilometer und 3000 Höhenmeter. Das sollte ich so im Schnitt schaffen. Ich habe das geschafft, war aber richtig fertig danach.
Das hat ist jetzt, ja auch okay. Ja.
Also mental hat das jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen, dass ich mich wirklich sicher gefühlt habe für das Event. Konnte aber ein paar wertvolle Lektionen noch daraus ziehen und habe eben das Fahrrad noch ein bisschen weiter angepasst. Das wird jetzt aber auch jetzt in den technischen Bereich wieder reingehen. Also einfach die Übersetzung noch ein bisschen verbessert, dass ich im unteren Bereich wirklich entspannt den Berg hochklettern kann. Und das hat enorm viel gebracht.
Ich hatte dir ja jetzt im Vorgespräch auch gesagt, dass ich sehr viele Fragen bekommen habe und 22 davon werde ich dir heute auch stellen. Eine war unter anderem dann auch, was jetzt Übersetzung und sowas angeht. Dann lass uns vielleicht doch gleich mal damit starten und dann ziehen wir das Thema Fahrrad und Ausrüstung einfach mal so ein bisschen vor. Ich glaube einfach, oder ich unterstelle das jetzt mal so, dass ein Teil der Vorbereitung und auch der Sicherheit und der Selbstsicherheit natürlich auch im Fahrrad und in der Ausrüstung, die du mitnimmst, bestand. Bevor wir über die Ausrüstung an sich sprechen, so mit ob Zelt und nicht und wie und so, lass mal über das Fahrrad reden. Du hast ja da was Leckeres gebaut. Erzähl mal.
Genau, ja. Ich habe mir bei Dankwart in Kiel, das ist eine kleine neu gegründete Kieler Fahrradmanufaktur, würde ich das, glaube ich, bezeichnen, ein Alurad bestellt und individuell customized, also auch den Lack ausgewählt und so weiter. Als Übersetzung habe ich die SRAM GX Eagle, hätten wir 5210 und vorne 34. Ich hätte auch 30 nehmen können, das würde mir die absolute Sicherheit geben, aber ich wollte halt auch in der Maximalgeschwindigkeit noch ein bisschen mittreten können. Und so hat sich auch herausgestellt, dass es eigentlich ein sehr passender Bereich war. Also gelaufen wäre ich 5 km/h und gefahren wäre ich 6 bis 5 im untersten Gang. Also
Ja.
eigentlich ganz gut.
Ja, manchmal ist das eine leichter, ne? Oder angenehmer als das andere. So, deswegen, wenn man die Option hat, ist ja auch gut.
Dann habe ich noch so Kleinigkeiten eingebaut, wie so eine Redshift-Federung am Lenker, dass es ein bisschen abfedert. War in Norwegen gar nicht mal unbedingt so notwendig. Das hat mir beim Holy Gravel, glaube ich, ein bisschen geholfen, aber ja, also Schaden tut es nicht, ein bisschen Federung. Was gibt es noch technisch zu sagen? Lampenmäßig bin ich jetzt nicht High-End ausgestattet, da habe ich ganz normale Cat-Eye-Lampen.
Okay, also
Aber
Akku
da,
betrieben.
genau. Also nächstes Jahr wird es vielleicht mal eine Lupine. Aber Norwegen ist ja bright, also es war ja wirklich sehr lange hell. Von
Ja,
daher
da
war ich da nicht
braucht.
so drauf angewiesen.
Ah, okay. Und von der Ausrüstung her, minimal dann oder wie warst du ausgestattet? Was hattest du mit? Schlafzeugs und so? Gab's Essen? Weiß ich nicht was.
Also, ich habe relativ viel Gepäck dabei gehabt. Das Rad war auch relativ schwer, finde ich. Ich habe jetzt einen Schlafsack da logischerweise dabei gehabt. Thermal Rest Overlight Isomatte. Die ist auch wirklich super kompakt. Landschan 1 Pro Zelt. Das wiegt so 900 Gramm. Habe ich aber tatsächlich nur einmal gebraucht und das war vor dem
Ja.
Event.
Ja, also das, was du da auch in
Ansonsten.
Albersdorf dabei hattest, da
Genau.
diese einwandige Hütte da, ja, okay.
Ja, genau. Also ich kam leider nicht dazu, das wirklich auszupacken, weil es eben doch häufiger geregnet hat. Ja,
Ja.
das war ein bisschen schade.
Das ist zu
Ja.
nass fürs Zelt.
Ja, definitiv. Aber ja, von den Taschen her hatte ich halt eine Arschrakete, also alles Apidura, Full Frame Bag, Lenkerrolle, Oberrohrtasche und 2 Food Pouches. Also da hatte ich schon gut Stauraum, aber ich habe den tatsächlich auch voll bekommen.
Als du dann dort angekommen bist, dann vergleicht man ja natürlich so ein bisschen sein Fahrrad und Ausrüstung mit dem anderer. Wo warst du da so? Warst du eher so der Vollbesetzte oder?
Ja, doch. Also ich war schon, es gab einige, die so ähnlich aufgestellt waren wie ich, aber es gab auch einige, die waren deutlich minimalistischer unterwegs. Aber es geht alles. Also es war auch einer mit einem Cargo-Bike unterwegs, der hatte vorne eine riesige Ladefläche. Der war echt beeindruckend, der Typ. Und der hat es auch geschafft.
Ah, okay, ja. Ja, beim Hellenic war ja auch einer mit dem Cargo-Bike unterwegs und der war dann, glaube ich, nach einem Tag, hat er dann gesagt, so, das muss jetzt auch nicht mehr sein.
Ja,
War
durchaus
irgendwie
verständlich. Ich habe
kaputt.
es einmal angehoben, sein Fahrrad, und das hat man wirklich kaum hochbekommen. Und es gab
Okay.
ja auch Hiker-Bike-Sektionen, wo er dann natürlich auch entsprechend geflucht hat.
Oh Mann, ja.
Ja.
Also wenn du jetzt so an die Zeit vor dem Rennen und dann so ein bisschen zurückdenkst, du hast dich ja viel mit Ausrüstung beschäftigt. Wir hatten uns ja auch drüber unterhalten. Du hast ja da auch bei der Reifenwahl und sowas, da haben wir ja noch viel zugesprochen, dass du da die Fleecer Rich von René Hershey.
Hörst du ja irgendwie so?
Genommen hast und so. Was waren eigentlich so deine Erwartungen? Also auf was hast du dich vorbereitet, wenn man so hört, Norwegen, es wird nicht dunkel. Bist du, wie bist du, was hast du gedacht, was da passiert?
Also mir war einfach klar, dass ich sehr lange fahren werde und muss. Also früh aufstehen und bis spät abends fahren. Das waren einfach mein Grundmindset ist, da gab es einfach keine Diskussion, dass das irgendwie anders laufen könnte.
Ja.
Ich war mir halt nicht sicher, ob ich das 5 oder 6 Tage am Stück durchhalte, jedes Mal knapp 200 Kilometer und 3000 Höhenmeter zu fahren. Aber das war immer das Mindestziel, was ich im Auge hatte.
Und wettertechnisch?
Ja, wettertechnisch der Regen, das war ja von vornherein meine größte Sorge. Und auch nicht zu Unrecht, der hat dann das Leben wirklich ganz schön schwer gemacht. Ich glaube, an Tag 3 war ich doch so sehr eingeregnet, dass meine Füße komplett aufgequollen waren und ich kaum noch laufen konnte. Ich glaube, wegen solchen Gründen haben, glaube ich, auch andere aufgehört.
Ja.
Genau, also ja, Regen ist schwierig. Das ist immer noch mein Thema, wo ich irgendwie schauen muss, wie ich das Setup nochmal so optimiert bekomme, dass ich auch im Regen gut fahren kann.
Da gibt es ja den Pro-Tipp, ne? Den kann ich jetzt verraten. Einfach nicht nass werden. Aber du kannst ja dann gleich erzählen, was der Regen dann bei dir ausgelöst hat. Was war so temperaturenmäßig? Weil ich hatte das natürlich auch auf dem Zettel, hatte aber ehrlicherweise gedacht, na gut, es wird ein bisschen regnen, aber vielleicht durch das, was wir gerade so auch an Temperaturen und Klimaverschiebung hier so erleben, vielleicht dann doch nicht so doll. Wie ist das mit den Temperaturen? Was kann man sich da vorstellen? 14, 15 Grad? Ich fahre nächste Woche auch
Ja.
dahin. Also
Ah
sag mir, was muss ich einpacken?
Also ja, es ist immer ein bisschen unterschiedlich, wo man gerade ist. Aber es war tatsächlich eher so um die 17 bis 20 Grad gefühlt. Es war eigentlich nie zu warm. Das war eigentlich zum Bergefahren super, wenn es bergauf ging.
Okay.
Und in anderen Regionen war es halt wirklich richtig frisch, fand ich. Auch in Kombination mit dem Regen. Und an den ersten beiden Tagen waren wir, glaube ich, bei Mitte 20 Grad, wenn nicht sogar noch mehr.
Okay,
Das
cool.
war schon fast ein bisschen doll. Ich hatte auch tatsächlich am Ende des Tages Kopfschmerzen und ein ganz schönes Low, also als Einstieg. Aber ja, hat sich über die anderen Tage dann noch anders entwickelt.
Jetzt bist du in Tolga angekommen und du hattest, ich war ja in deiner WhatsApp-Gruppe drin und dann hattest du da berichtet, irgendwie es ist ein kleines Nest, da gab es jetzt auch nicht mehr so viele Unterkünfte. Und du hast dann in einer Schule irgendwas oder so einer Sammelunterkunft, da habt ihr gepennt, aber dann, das war dir dann zu voll und du bist dann erstmal die eine Nacht raus und hast dich dann eben so eine Skisprungschanze, warum auch immer die dort war, gelegt. Dann, okay.
Genau. Ja, da bin ich hoch mit dem Cargo-Bike-Fahrer Cedric. Der hatte auch irgendwie keine Lust auf so einen großen Klassenraum, wo irgendwie 8 Leute dann untergebracht werden. Ja, waren wir einfach zu trubelig als Einstieg. Und so haben wir das dann gemacht, ja.
War denn
Aber die
da so
zweite
viel?
Nacht, habe ich dann da in der Schule geschlafen und bin von da gestartet. Und das war schon gut, das ging. Also alle waren dann auch früh im Bett, weil sie dann am nächsten Tag ja auch fit sein wollten.
Na
Ja.
klar. Von den, also wenn man so hört, Tolga und so kleines Nest, also konnte man da trotzdem sich noch bevorraten und war da soweit alles da oder war das tatsächlich ein kleines Nest mit dem Bahnhof und einer Schule und
Ja.
einem Supermarkt und los geht's? Und warum eigentlich Tolga? Gab es da irgendeine Verbindung, warum das da also gestartet ist und geendet ist?
Ja, also soweit ich weiß, wohnt Justinas in Tolga.
Ach
Das ist,
so,
glaube ich, der
na
Grund.
gut,
Ja.
das na gut, okay.
Ja, es gibt einen Supermarkt, kein Restaurant, aber ja, für die Grundverpflegung reicht es auf jeden Fall.
Das ist dann
Es
schon
gab noch
Teil des
einen.
Erlebnisses.
Ja, also es gab noch eine Tankstelle, die haben so ein bisschen Burger und ja, so Süßkram angeboten, das und Kaffee und Kuchen. Das war noch ganz nett.
Eine Frage, weil ich daran gedacht hatte, dass Norwegen ist doch recht teuer, ne? Also wie
Ja,
hast du da so mit Geld geplant, auch für unterwegs? Also da kann man eigentlich immer alles mit Handy, Kreditkarte machen, ne? Oder?
richtig. Ich wusste nicht, wie teuer es genau sein wird, aber ich habe jetzt jeden Tag im Supermarkt zwischen 20 und 30 € nur für Süßigkeiten und ja, so kalorienhaltige Sachen ausgegeben. Also als Beispiel hätte ich, glaube ich, für eine Packung Haribo 5, 6 € bezahlt.
Oh.
Das ist schon enorm, was man da teilweise ausgibt.
Ja. Ich hatte nur gesehen bei Sandra Schubert, viele Grüße an dieser Stelle. Die hatte in einer Insta-Story geschrieben, so, jetzt irgendwie braucht sie mal kurz ein Hotelzimmer und hat was Günstiges geschossen für 208 € die Nacht. Ah,
Okay,
okay.
ja.
Das kann man machen.
Also ich glaube, es geht auch günstiger da. Eigentlich dachte ich, dass das so um die 100 € wären. Ich hab ja auf Campingplätzen mir 2, 3 Mal eine Hütte gemietet und die hat 60 € die Nacht gekostet. Also da
Ist
kann man
an der
teilweise
Hand,
auch
aber
mit.
okay.
Ja, aber man kann das teilweise auch mit 4 Leuten mieten und dann wird es günstiger.
So, und jetzt geht's los. Na? Also wann ging es los? Wann war offizieller Start und wie viele Leute waren eigentlich am Start? Und dann erzähl mal so, wie die ersten Kilometer und deine Tage so verliefen.
Ja, gerne. Es ging am Sonntag um 9 Uhr los. 150 Teilnehmer und Teilnehmerinnen gingen an den Start. Ja, eigentlich noch, wir hatten da perfektes Wetter, also Sonnenschein. Und es ging direkt los, dass wir ein paar Berge hochgefahren sind, um das, ja, das Feld hat sich da dann eben auch schon so ein bisschen aufgesplittet. Mhm. Ich hatte halt einen schwierigen Start, weil ich nach 10 Kilometern den ersten Platten hatte. Mhm. Vorne war nichts Dramatisches. Ich habe dann einen Dynaplug reingesteckt und noch ein bisschen Dichtmilch nachgekippt und dann ging es auch zum Glück wieder. Mhm. Ja, und dann ging es auch schon weiter, ja, als letztes Schlusslicht quasi, gleich abgehängt.
Ja. Ich hatte es im Tracker beim Dotwatchen ab und zu mal gesehen, aber du bist ja dann wieder vorgefahren.
Ja, genau, irgendwann habe ich dann, glaube ich, Platz 90 irgendwann wieder geschafft und naja, genau. Also es war ein schöner Start, also viele Norweger haben einen zugejubelt, immer wieder am Wegesrand, also da waren auch viele Dotwatcher, hatte man den Eindruck. Und es ging erstmal über so eine Art Farmland. Also viele Kühe standen da irgendwie wild rum, wo man dann irgendwie versuchen musste, dann vorbeizufahren. Mhm. ja, und das Land hat sich immer weiter verändert. Also wir hatten dann so eine Art Valley, das so ein ganz offenes Land mit so Flüssen, wo wir durchgefahren sind. Da gab es auch gleich die erste Hiker-Bike-Sektion. Da musste man durch einen Wanderweg.
Also Geschenk gibt es hier wirklich nicht. Ich habe jetzt über eine Stunde für 10 Kilometer gebraucht und bin noch nicht mal fertig, weil er uns hier irgendwie an so einem See lang schickt. So ein ganz schmaler Weg, total moorig, sumpfig, überall wieder so kleine Flussbetten und Steine ohne Ende. So ein klassisches Hike-a-Bike-Ding, wie man das ja gerne im Ultrabereich macht. Ja, hatte ich so auch noch nicht. Also schön, aber auch super anstrengend. Kann jetzt auch bald mal vorbei sein.
Mhm. Aber auch richtig schön. Also hat dann auch einfach auch Spaß gemacht in der Umgebung. Ja, was ist dann passiert? Ja, das mit den Kopfschmerzen hatte ich ja schon erwähnt, weil das dann irgendwann zu heiß wurde. Aha, ja. Und dann, ja, die ersten 150 Kilometer gab es keine Verpflegung. Aber als wir dann da in dem nächsten Örtchen ankamen, gab es erstmal eine Pizza. Und ich hatte mir dann noch als Ziel gesetzt, noch einen Berg zu machen. Das wäre nochmal 50 Kilometer extra. Mhm. Da sind wir dann hoch und ich glaube, bei Kilometer 180 habe ich dann zusammen mit drei anderen Deutschen so eine Schutzhütte gefunden. Und da haben wir gesagt, mhm, um 11 Uhr abends, da bleiben wir jetzt erstmal. Mhm. Genau, das war so Tag 1. Ich bin dann um
5. Zwei Fragen kurz. Hattest du dir so Kilometerleistung pro Tag vorgenommen? Also wie war so dein Plan? Hast du dir da gesagt, irgendwie ich fahre auch mal nachts durch oder ich will immer das und das schaffen? Oder gab es, was hast du dir vorgenommen?
Also ich hatte jetzt für jeden Tag einen groben Schnitt von 180 Kilometern mir vorgenommen, weil ich eigentlich Freitag finishen wollte. Irgendwann hatte ich den Eindruck, ich könnte sogar Donnerstag finishen. Genau, also aber am ersten Tag war ich ja quasi genau in der Range drin mit meinen 180 Kilometern. Und dann wollte ich halt mal schauen, wie sich das weiterentwickelt.
Mhm. Okay. Und zweite Frage, weil du sagtest, ihr habt da so eine Hütte gefunden. Wie ist denn so diese Dichte an solchen Hütten in der Gegend?
Also ich hatte das Gefühl, da waren nicht so viele Hütten. Das war immer meine größte Sorge und Problem, wirklich einen Schlafplatz zu finden. Also ich habe die Hütten teilweise auch nicht als solche erkannt. Also da wäre ich jetzt ehrlich gesagt auch dran vorbeigefahren, wo wir dann geschlafen haben. Da war halt gerade eine Mutter mit ihrem Sohn draußen und hat uns angesprochen, dass wir da schlafen könnten. Und dann das haben wir wohl gerne angenommen.
Okay. Also die Hütten, die es gibt, die erkennt man dann auch nicht unbedingt oder so. Oder man hat sie halt sich vorher mal markiert irgendwo, ne?
Ja, genau. Vielleicht braucht man einen noch geschulteren Blick.
Und Zelt kam für dich weshalb nicht in Frage? Also du sagtest ja vorhin wegen Regen so, aber jetzt so bist du ja eigentlich relativ unabhängig dann sonst mit so einem Ding, ne?
Ja, eigentlich wollte ich jeden Tag zelten, aber es war tatsächlich wegen dem Regen, habe ich mich nie getraut, das aufzubauen. Ja. Das.
Okay. Ja. Und dann am nächsten Tag weiter, früh um 5, sagtest du?
Genau. Ich war ja dann da mit drei Deutschen, eigentlich wollte man zusammen starten. Die hatten sich das dann irgendwie anders überlegt und meinten, ja, wir könnten auch um 9 los. Also auf keinen Fall um 9, das ist kein Urlaub hier.
Ja.
Aber die sind dann liegen geblieben und ich bin dann los. War auch eine super schöne morgendliche Stimmung. Da war halt ja auch noch Sonne. Es ging aber auch direkt mit einem Hikerbike entlang eines Flusses. Ja, entlang, war sehr steinig und auch sehr moorig. Irgendwann hatte ich dann auch meine nassen Füße und bin dann 12 Kilometer, glaube ich, in 1,5 Stunden da durch. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, weil es eben noch so früh war, man hatte noch Energie und war halt eine schöne Stimmung. Aber das hätte ich jetzt auch nicht in dem Abend davor noch gern machen wollen. Also war eigentlich auch nie das Ziel, dass ich die Nacht durchfahre. Das, ja,
Ja,
das.
okay.
Gestern Abend dachten wir ja noch, jetzt machen wir mal eben diese paar Kilometer. Ich bin froh, dass wir es nicht gemacht haben. Da wären wir, glaube ich, nicht durchgedreht. Ja, also ich fühle mich komplett nass. Heute ist es nicht schlimm, dass die Sonne steht da schon wieder ganz gut am Himmel. Ja, nicht zu unterschätzen. Das täuscht manchmal.
Ich hatte nur gelesen, die ersten 600 Kilometer sollen sehr so Hikebike und ein bisschen ruppiger sein und dann die andere Hälfte quasi in Anführungszeichen besser fahrbar sozusagen. Ne? Also das ist ja auch eine Frage, welches Rad man da nimmt. Ich meine, dein Dankwart, das ist ja ein, kann man sagen, ein Gravelbike so, ne?
Ja.
Und weil das hat ja so beides, ne? So The Bright Midnight hat ja so beide Anforderungen, so Gelände, aber halt auch Straße.
Ja.
Was wäre da so das richtige Fahrrad aus? Also hattest du das richtige Fahrrad oder würdest du da was anderes machen das nächste
Das
Mal?
Rad war schon gut, fand ich. Also Carbon ist natürlich immer besser, wenn das Rad einfach leicht ist, dann hat man das da im Gelände und im Berg auch ein bisschen einfacher. Ich fand aber, es war jetzt kein zu roughes Gelände. Es war ja auch der Gravel war ja sowas von smooth zu fahren. Das, ja.
Was
Und also
hattest du
die,
für eine Reifenbreite?
ich hatte vorne 48 und hinten 44, weil hinten passt leider nichts
Okay.
Breiteres rein. Ich hätte es gern breiter
Ja.
genommen, aber war nicht drin. Aber ja, die Verene-Hörst-Reifen war ich sehr begeistert von. Also wirklich sowohl Offroad als Onroad haben die super Grip und ich weiß nicht, also spezielle Gummimischung vielleicht, ist wirklich so ein ganz weiches Gummi. Es ist man fühlt sich anders. Du hattest ja auch gerade die Schwalbe Ultra Bite und die bin ich auch vorgefahren. Und im Vergleich finde ich schon, dass die tatsächlich noch komfortabler sind. Noch besseren Grip haben. Ja, war sehr zufrieden mit.
Ah, okay. Ah, okay. Und du warst jetzt am zweiten Tag, warst du dann eher alleine unterwegs oder bist du immer mal auf Mitfahrende sozusagen gestoßen? Und vor allen Dingen, bevor ich es vergesse, die Deutschen, mit denen du da rumgelegen hast, die erst um 9 los sind, haben die es dann geschafft oder nicht?
Einer von denen hat es geschafft. Das war aber auch der die beiden damit reingerissen hat, quasi.
Achso,
Also
der wusste,
die
worum es geht und die anderen hatten keinen Plan. Ja.
genau, die anderen waren eher, ich glaube, Rennradfahrer und Fahrerin.
Okay.
Die waren sich, glaube ich, nicht ganz bewusst, wie sehr das zur Sache geht bei so einem Gravel Race. Und das man
Okay.
durchaus, ja.
Ja, also
Ja,
Erfahrung.
ja, absolut. Also die waren jetzt auch nicht unzufrieden. Das war einfach, die sind halt auch an ihre Grenze gegangen und irgendwann hatten die Knieschmerzen bekommen. Deswegen haben die dann aufgehört. Und ja, an dem zweiten Tag bin ich tatsächlich sehr viel alleine gefahren. Hat mich aber auch nicht gestört. Das war eigentlich auch ganz befreiend und erfrischend, um weiter reinzukommen. Komplett das eigene Tempo zu fahren. Genau, und es waren auch viele Anstiege an dem Tag und ein sehr langgezogener, das waren 16 Kilometer auf 900 Höhenmetern. Aber die Landschaft hat sich halt immer wieder komplett verändert und also da waren enorm viele Wasserfälle, Schnee und so Schieferberge. War richtig, richtig schön und spannend einfach.
Konntest du Wasser aus den Flüssen oder Fällen entnehmen zum Trinken? Wie hast du denn das
Ja,
gemacht? Okay.
Wasser war überhaupt kein Problem. Gab's quasi an jeder Ecke.
Ja. Und von oben, ne? Wie war denn
Ja.
das Wetter am zweiten Tag?
das war noch gut. Es hat sich langsam ein bisschen zugezogen. Später gab es auch einmal Regen. Da habe ich dann aber durch Zufall das einzige Café weit und breit gefunden. Und was mich dann mal kurz gerettet hat in dem Moment, konnte ich mal ein bisschen Energie wieder aufladen, ein bisschen Kaffee trinken und dann ging es auch schon wieder weiter.
Hast du dein Tagesziel erreicht?
Das habe ich mehr als erreicht an dem Tag. Ich bin da tatsächlich fast 300 Kilometer gefahren mit
Oh.
4000 Höhenmetern, weil ich das unbedingt noch zu der Fähre schaffen wollte. Die fährt halt
Ja,
bis
stimmt, ja.
abends, die fährt bis abends 11. Ich war nachts um 3 da, also morgens. Das war eine sehr wilde Fahrt, aber ja, und um 6:30 war dann wieder Abfahrt. Also das war wirklich, die Nacht ist mir wirklich sehr hängen geblieben, weil ich habe
Ja.
den einen Berg etwas unterschätzt, diesen Treuskigen. Ich dachte, okay, das ist ja nur ein 11 Kilometer Anstieg, den kannst du ja auch noch mitnehmen und dann bist du ja quasi bald bei der Fähre. Das hat aber
Ja.
unglaublich lange gedauert. Es war richtig steil, ich glaube 800 Höhenmeter, Serpentin ohne Ende und der Berg wollte einfach nicht aufhören.
Ja.
Treuskigen war bisher Abstand der schwierigste Anstieg, würde ich sagen. War jetzt echt enorm steil ist die ganze Zeit. Aber ja, und lang. Aber gleich habe ich es geschafft. Und dann geht endlich bergab und nur noch bergab. Es wird auf jeden Fall später als geplant und gedacht. Aber das macht nichts. Das war auf jeden Fall eine richtig coole Erfahrung. Hier könnte man Horrorfilme drehen in der Kulisse. Das ist echt kaum zu beschreiben.
Das ist den wir alle von Instagram kennen, ne? Wo die Leute oben stehen und immer irgendwelche Fotos machen oder irgendwelche Akrobatik und dann auch ab und zu mal abstürzen.
Ich glaube schon, also es war super neblig, ich konnte nicht viel erkennen. Aber unten haben wir quasi so ganz merkwürdige Trolle in Empfang genommen. Da wusste man schon, hier geht irgendwie was ab. Also es ist halt ein Touri-Hotspot auf jeden Fall. Viele Wasserfälle, also ist schon ganz besonders auf jeden Fall. Das war schon, also auch in dieser nächtlichen Stimmung so besonders und in dieser Stille.
Ja,
Bloß.
klasse. Und dann genau die Fähre war ja da auch so ein Kernelement, ne? Das so, dass man die noch bekommen muss oder nicht und so. Aber du hattest ja dann genug Zeit, nochmal zu ruhen nach deinem 300-Kilometer-Ritt, ne?
Ja, also ich bin da noch 30 Kilometer durch den Regen nach diesem Treuskigen. Ich war heilfroh, dass ich immer angekommen bin. Ich habe es mit Koffeintabletten versucht, habe dann aber irgendwie Magenprobleme bekommen. Deswegen muss ich die dann relativ schnell wieder absetzen. Ja, aber genau, ich bin dann um 3 angekommen, konnte mich da in dem Wartezimmer schlafen legen und ein bisschen aufwärmen. Ich war ja komplett durchgenässt. Und bin, ja, also morgens, es ging auch direkt weiter. Ich hatte jetzt auch keine wirklich gute Nacht. Das fühlte sich eher nach einer durchfeierten Nacht an und die Schulter tat nachts irgendwie auch weh. Aber man hatte keine Zeit, groß nachzudenken. Und dann ging es auch schon direkt in den nächsten Anstieg, 16 Kilometer. Aber der ging erstaunlicherweise. Ich war schnell wieder drin. Hat dann auch richtig Spaß gemacht.
Gestern Nacht war ganz schön doll, war ganz schön heftig. Bin ja erst um 3 ins Bett, bin noch irgendwie 2 Stunden durch den Regen gefahren. Ja, insgesamt habe ich diesen Berg auf jeden Fall ein bisschen unterschätzt. Es waren eigentlich nur 10 Kilometer, aber der hat einfach nicht aufgehört mit der Steigung. Es ging immer weiter hoch. Ich war schon ziemlich fertig, als ich am Gipfel war. Und bergab waren es auch nochmal 30 Kilometer, eben durch einen richtig dollen Regen. Ja, jetzt habe ich irgendwie mit ein paar Leuten zusammen in diesem Warteraum geschlafen. Alle wirkten relativ fertig. Ja, mir ist irgendwie super kalt. Aber geht er gleich wieder los. Es wartet hier direkt ein Berg, der, ich glaube, 10 Kilometer oder 12 Kilometer lang ist. Danach dann noch einer, der 21 ist. Also zwei richtig dicke Dinge. Aber das ist, glaube ich, heute auch ganz gut, dass es dann hier mal warm wird. Boah, was war noch? Genau, der eine, der hat heute Nacht draußen geschlafen im Biwi und wusste nicht, dass es diese Schutzhütte gibt. Der hat die Fähre gerade eben so verpasst. Ja, und hat sich da draußen einen abgefroren. Aber als ich angekommen bin, habe ich sie auch erst nicht gefunden und dachte, ich bin jetzt irgendwie aufgeschmissen. Aber die war da ganz am Ende irgendwo versteckt. Also, es war schon echt abenteuerlich da. Oh, die Nacht steckt mir auf jeden Fall noch ein bisschen in den Knochen. hatte irgendwie dann auch irgendwie so krasse Schulterschmerzen, als ich da gelegen habe. Aber jetzt habe ich wirklich irgendwie gar nichts. Könnte auch ein Traum gewesen sein, aber ich glaube, ich hatte die. Vielleicht lag ich irgendwie ungünstig. Ja, es ist, man ist auf jeden Fall richtig im Race-Mode angekommen. Das ist jetzt auch so ein kleiner Überlebenskampf hier. Weil es regnet, es ist anstrengend und jeden Tag warten krasse Brocken auf einen. Aber gut, ich bin jetzt, als ich da gelegen habe, dachte ich, ich habe überhaupt keinen Bock. Und komischerweise jetzt, wo ich wieder auf dem Rad sitze, habe ich wieder Lust.
Aber es kam immer wieder irgendwelche Brocken auf einen zu. Also danach, der nächste Touri-Hotspot war halt Garanga. Und da ist der Berg Dals Nibba mit 21 Kilometer Anstieg, wo man auf fast 1500 so Meter.
Serpentin, ne?
Ja, genau. Serpentin ohne Ende. Da steigt man dann auf 1500 Meter hoch, fast. Und ja, also ich habe schon in vielen Teilen auch geschoben. Das war mir auch vorher bewusst, dass ich das machen muss. Also sobald man mein Wahoo auf Rot gesprungen ist, bin ich eigentlich runter vom Rad, spätestens da.
Ja. Springt es auf Rot, springst du ab. Aber das war asphaltiert, ne?
Ja, genau. Hm.
Ich bin wieder zu Kräften gekommen. Wir haben den ersten Berg geschafft. Der war zum Glück auch relativ entspannt, obwohl er so lang war. Aber man muss auch mal Glück haben. Nicht jeder Berg zerlegt einen hier. Aber so gut wie fast jeder. Jetzt haben wir noch gleich den Garanga-Berg. Diese 21 Kilometer. 1400 Höhenmeter. Ich glaube, es wird gehen, wenn wir schön langsam machen. Und das Wetter ist, ja, regnet und ist kühl. Also, was Berge fahren angeht, ist das eigentlich gar nicht schlecht. Ja, aber ich bin immer noch ein bisschen schlapp. So von der Stimme her und von der Gedankenfindung ein bisschen langsam. Das schlaucht halt so ein bisschen. Aber es geht vorwärts.
Ja, und da habe ich aber auch schon gemerkt, dass meine Füße irgendwie so wehtaten, wenn ich dann geschoben habe. Das, am Ende des Tages wusste ich ja, woran es lag, eben weil die so enorm aufgeweicht waren.
Hm. Ja. Hast du bei deinen Schuhen, hattest du eine Schuhgröße größer oder waren die Schuhe dann einfach das Problem auch?
Ich hatte die auf ganz normaler Schuhgröße. Die Shimano, ich glaube, das sind auch ehrlich gesagt Winterschuhe, PD, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber mit so einer Lasche drüber. Ich glaube, du fährst die tatsächlich auch.
Achso, dann sind es die NW7 oder sowas.
Ja, ja, genau.
Oder ME7. Ah ja.
Ja, okay. Genau die. Und ja, im Nachgang würde ich bei den Schuhen vielleicht eher gucken, dass man vielleicht welche nimmt, die ein bisschen besser ablüften. Also dass, wenn sie nass werden, dass sie die Chance haben, besser zu trocknen.
Achso, ja, stimmt. Die Winterschuhe haben so einen Schaft oben, ne? Und da die kriegst du ewig nicht trocken, ja.
Ja, ja. Ich glaube, das war schon mal ein Fehler Nummer eins, was die Schuhe angeht. Ja, aber ansonsten waren die durchaus geeignet.
Und dann hast du da beim Schieben echt Probleme gekriegt, so also mit also Wund laufen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ich glaube einfach, dass der Fuß sehr reizbar war. Jedes Mal, ich musste erstmal vom Rad absteigen und mich sozusagen akklimatisieren. Die ersten Schritte taten noch richtig weh und dann ging es auch. Aber hat der Körper nicht so gut weggesteckt.
Hast du da, ich meine, wir sind jetzt Tag 3 oder so, du hast ja da auch enorme Belastung schon hinter dir. Wie hat sich da dein Körper gemeldet? Also Füße, dann sagtest du Schulter, Kopfschmerzen waren dann wieder weg oder gab es da schon so Verschleißerscheinungen?
Also das ging tatsächlich noch ganz gut. Also mit dem wenigen Schlaf bin ich auch noch sehr gut zurechtgekommen. Ich habe halt nur bei den Höhenmetern gemerkt, dass mir das immer enorm viel Energie raubt. Und ich hatte immer das Gefühl, dass mir jemand im unteren Rückenbereich da irgendwie immer an mir ziehen würde. Irgendwann hatte ich noch dieses Bild von irgendwelchen verrückten Treuen und von Justinas im Kopf. Und also da kamen irgendwie, kamen irgendwann merkwürdige Gedanken auf, glaube ich.
aber es lief gut nach der Fähre, sagtest du. So, aber immer hoch und hoch und hoch, okay. Ein bisschen,
genau.
Wie lange hast du gebraucht dann vom Garanga-Fjord dann hoch?
Ich glaube, es waren auch 4 Stunden bestimmt. Ja, circa.
Yes.
Ja, also ich glaube, wir sind 4-5 Stunden auf jeden Fall mit Pausen Danach gab es ja erstmal eine lange Abfahrt. Mir fehlte aber immer noch ganz schön die Energie und so habe ich mich da eher so ein bisschen, ja, entspannt durchgehangelt und war eigentlich guter Dinge, dass die Strecke ab jetzt ein bisschen entspannter wird, aber irgendwann hat uns dann die Route in einen Wald geschickt, wo es eigentlich auch nur wieder bergauf und bergab ging, die ganze Zeit. Und oh, das hat auch nochmal so viel Energie gezogen.
Ja, ich hatte ja gedacht, man kann den noch entspannt ausrollen, aber nee. Der Justinas, das ist ja auch irgendwie auch so ein Troll, der hat hier ordentlich erstmal durch den Wald geschickt, bei uns alle natürlich. Und das ging die ganze Zeit bergauf, bergab, bergauf, bergab. Das zieht so sehr die Energie, das glaubt man nicht. Aber ja, jetzt bin ich da durch. Und irgendwie ist es immer ein gutes Gefühl, wenn man es dann geschafft hat. Also nicht so, dass es keinen Spaß macht. Es ist einfach nur super anstrengend. Es kommt vielleicht so rüber, als wenn es irgendwie nur anstrengend ist. Ist es auch. Aber trotzdem hat man mal wieder Zeit, die Landschaft zu genießen. Mal mehr, mal weniger. Also gestern auf jeden Fall mehr. Da habe ich ja auch viel mehr Bilder gemacht als heute auch. Ich will heute auch ein bisschen mehr geschaffen und so. Ich kann nicht ständig anhalten, Bilder machen. Heute ist das Wetter eh nicht so doll. Also von daher soll das wohl so sein.
Aber ja, irgendwann hatte man das dann auch durch und dann gab es irgendwann mal einen Supermarkt, wo man wieder Pause machen konnte. Und ich habe den Tag dann so beendet, dass ich nochmal richtig Gas gegeben habe, weil ich da in so einer Campinghütte unterkommen wollte und man konnte nur bis 10 einchecken. Weil es eben auch schon wieder so mit am Regnen war und dann dachte ich, ich muss heute eine trockene Unterkunft finden. Und natürlich auch wieder sehr bergauf und bergab, aber das es ging noch, hat mir aber auch wieder sehr viel Energie genommen, aber ich habe es geschafft.
Ah, okay. Und dann, hattest du dein Tagesziel dann erreicht oder warst du da drunter, der Geranger-Anstieg sozusagen, dir den Garaus gemacht, oder?
nicht, war ich war noch im Bereich. Ich meine, ich hätte 170, 180 geschafft an
Ah
dem
ja,
Tag.
okay.
Ja.
Okay, das ist super.
Ja, also ich war sehr zufrieden, vor allen Dingen, weil ich ja den Puffer von dem Tag davor noch hatte. Mit
Ja,
den
das stimmt.
300.
Ja.
Genau, das hat schon
Und
mal ein
dann hast du
bisschen.
länger gepennt oder in der Unterkunft, um mal so zu trocknen oder? Also die Sachen waren ja sicherlich nicht am nächsten Morgen trocken oder gab es da irgendeinen Trockner?
Da gab es zum Glück eine Heizung, da konnte ich alles drauflegen. Das war
Ja.
wirklich, das war echt super. Schuhe wieder trocken. Ich habe auch den Cedric eingeladen, quasi mit mir da zu schlafen. Das war der Cargo-Bike-Fahrer, weil irgendwie hatten wir immer das gleiche Tempo und das war ein ganz netter Austausch unterwegs mit dem. Ja, wir sind am nächsten Morgen um 5 wieder los. Also nee, der Urlaubsmodus hat sich auch nicht eingestellt. Wir sind dann wirklich direkt
Ja.
weiter.
Fiel dir das schwer eigentlich? Also man kommt ja dann in so eine Routine, ne? So, aber fiel dir das schwer oder war das für dich, stand überhaupt nicht zur Debatte, dass es anders läuft?
Nee, das fiel mir tatsächlich nicht schwer. Also nee, stand für mich nicht zur Debatte, dass es irgendwie spät losgehen könnte. Ist natürlich schon ein Hammer, wenn der Wecker einen nach so einer Nacht aus dem Schlaf reißt. Aber ich bin dann eigentlich so, dass ich monoton funktionieren kann und erstmal die nötigen Dinge erledigen kann, die dann anstehen. Wie entspannt Sachen packen, ein Stück Kuchen essen oder was auch immer, was da gerade auf dem Tisch steht.
Ja.
Und eben bereit machen, ja.
Okay. Gab es da Verpflegung in dieser Unterkunft? Also hattest du sowas wie ein Frühstück oder so dann?
Nee, ich war relativ auf meine Verpflegung angewiesen. Aber ich hatte ja noch einen Rucksack dabei mit einer Trinkblase, da passte insgesamt sehr viel rein und so hatte ich eigentlich immer irgendwie was zu essen.
Okay.
Ja.
Und dann dann setzte, also Regen hattest du jetzt fast jeden Tag, ne? Bis auf den ersten Tag, oder?
Ja, genau. Also am zweiten ein bisschen und am dritten schon. Ja, schon eher richtig eigentlich. Ja.
Ja.
Oh ja, und dann sind wir jetzt ja quasi bei Tag 4, wo wir um 5 los sind. Da hat es eben auch mit dem Regen gestartet. Wurde aber im Laufe des Tages auch immer besser. Also da hat man ja auch nochmal Glück.
Dann warst du aber quasi jetzt schon über die Hälfte ja von der Strecke, ne? Dann hast du die ja schon so hinter dir.
Ja, genau.
Also
Das
alles
ist.
eigentlich alles sehr positiv, ne? So und dann schlug quasi der Ultra-Troll zu.
Ja. Ja. Also Also Tag 4 lief ja eigentlich auch noch relativ gut. Da sind wir auch wieder sehr viel den Berg hochgeklettert. Zwischendurch hatte ich den Jo Fietzer noch getroffen. Das war noch ein ganz nettes Gespräch. Der hat ja auch enorm aufgeholt in der Zeit. Ich glaube, der hatte ja irgendwie Magenprobleme und dann 16 Stunden hat er dann Auszeit genommen in der Airbnb und hat das noch alles aufgeholt und also völlig irre. Ja, das war die Geschichte. Wie hat sich der Tag noch entwickelt? Ja, genau. Also wir sind wieder über ein Plateau gefahren, also auch wieder unglaublich schön, ganz viele Seen und Flüsse. Und später hat uns dieser Track dann in einen Wald geführt, der relativ rough war. Man kam sich auch ein bisschen vor wie in so einer Western-Gegend, weil da hingen so Gondeln rum mit, ich weiß nicht, wenn die da irgendwas abgebaut hätten, das hat irgendwie auch so eine besondere Stimmung. Und irgendwann kam die Nachricht von Nils, dass mein Tracker sich nicht bewegt. Und dann, der ist mir dann leider abhanden gekommen und so, dass ich 10 Kilometer zurückgefahren bin in so einem Terrain, wo ich wirklich dachte, ich bin froh, dass ich nur einmal fahren muss, weil das doch relativ holprig und steinig war. Ja, und dann habe ich den gesucht und gesucht. Ich bin auch noch ein bisschen weiter zurückgefahren, weil ich glaube, der sendet ja nur alle 5 Minuten. Habe ihn aber einfach partout nicht gefunden. Und dann, ja, muss ich es leider irgendwann aufgeben. Ich bin dann wieder losgefahren und habe dann meine Regenhose verloren und musste dann auch nochmal 5 Kilometer zurück. Ja, da war dann irgendwo der Wurm drin. Es war ja sehr, sehr schade. Hat so ein bisschen den Flow rausgenommen. Aber.
Na, hat er das mit dem verlorenen Tracker, also wie hat das dann, das hast du ja gemeldet dann wahrscheinlich, ne? Und wie haben,
Genau.
also waren die dann nochmal dort und haben gesucht oder so, oder?
Genau, ich habe das Bruno geschrieben. Er hat das versucht, irgendwie mit mir noch zu regeln, mir Tipps zu geben. Ich glaube, die haben jetzt darauf gebaut, dass ihn jemand anderes vielleicht noch findet. Aber das ist, glaube ich, nicht eingetreten, der Fall.
Also der
Ja.
ist immer noch, du hast immer noch ein Tracker in Norwegen.
Genau, ja. Also es wäre sinnvoll, wenn die irgendwie eine Signalfarbe haben, die Tracker. Die sind halt schwarz und dadurch sieht man die ja auch extrem schwer im Gelände. Ja.
Ja, und dann die Regenhose. Wie ist denn das passiert? Wo hattest du denn die hinten drauf dann oder so der Klassiker oder
Ja,
einfach vergessen festzumachen
ja.
oder?
Ja, die hängen hinten auf der Arschrakete. Da muss man ja schnell rankommen. Das war so ein bisschen der Hintergrund. Aber nach dieser Tracker-Geschichte ist mir dann auch bei der Arschrakete da hinten diese Nupsel, die sind mir dann abgegangen. Und ja, irgendwie, das hat irgendwie alles mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Und dann habe ich es halt nicht richtig festgezurrt. Und ja. Aber ich hatte sie
Ja,
letztendlich
ärgerlich.
wieder und ich war immer noch sehr motiviert, dann weiterzufahren, nachdem ich das alles erledigt hatte, weil dumm wäre gewesen, einfach weiterzufahren und zu sagen, ach, die Regenhose, die brauche ich nicht. Nur wegen den paar Kilometern. Also, das ist schon wichtig, glaube ich,
Ja,
dass
stimmt
man.
schon.
Ja, und am Ende des Tages habe ich mir dann auch wieder eine Hütte genommen, weil es eben auch wieder geregnet hat und mir das eben ja schon sehr wichtig war, dass ich halbwegs vernünftig unterkommen. Also
Hattest du wasserdichte Socken eigentlich oder normale Socken?
ich hatte die mit und die habe ich am nächsten Tag dann ausprobiert. Ja.
Wie war deine Erfahrung mit den Dingern?
War ich sehr durchwachsen. Ich kann es auch gar nicht so richtig sagen, ob die jetzt
Sehr
trocken geblieben sind oder
durchweicht.
nicht. Durchweicht, ja, das trifft.
Ja, okay.
Also an Tag 5 war ja der Tag, an dem ich dann leider gescratcht habe aufgrund des ganzen Regens.
Das ist nur am Pissen. Ich will hier gerade echt zu scratchen. Alles ist nass, mir ist mega kalt. Kann ich anhalten, weil ich die ganze Zeit weiterfahren muss, wenn es nicht kalt wird. Essen kann ich im Grunde genommen auch nicht, weil Handschuhe kann ich nicht ausziehen. Es dauert ewig, bis ich beim nächsten Resupply-Punkt bin. Das ist, glaube ich, nicht so eine schlaue Idee, hier zu unterkühlen und ich weiß nicht. Nervt gerade.
Da hatte ich mir eigentlich ein großes Ziel gesetzt. Ich wollte nochmal 260 Kilometer fahren und das Ding einfach ja, nach Hause bringen, also zu Ende fahren. weil ich mir nicht mehr vorstellen konnte, das nochmal in der Nacht hinauszuzögern. Und da bin ich ja auch um 5 Uhr morgens los, bin dann aber 4 Stunden durch den Regen und war komplett aufgeweicht und mir war irre kalt. Ja, und das hat enorm schnell auch die Motivation genommen und dieses Ziel und den Spaß an der Sache.
Habe hier so ein beschissenes Dixie gefunden. Ne, nicht Dixie, Plumpsklo. Da kann ich mal kurz ein bisschen stehen und essen. Aber ne, das hat keinen Sinn mehr. Das ist alles komplett nass. Ich friere. Handschuhe friere ich mir an. Die Finger frieren wie Arsch. Das wird auch nicht mehr trocken. Und hier kommt auch nichts mehr. Und das wird. Ja. Es sind noch, glaube ich, 30 Kilometer nach Tolga. Wahrscheinlich fahre ich das gleich zurück. Nervt, aber auf den Scheiß habe ich auch keinen Bock.
Habe ich ja natürlich sehr viel drüber nachgedacht, über dieses Scratchen-Thema. Im Nachgang hätte ich gern noch mehr versucht. Ich hätte mir einfach noch mal mehr anziehen sollen. Aber in dem Moment war ich doch ganz schön auf, glaube ich auch. Also auch durch diesen Schlafentzug wahrscheinlich, irgendwie war man da so ein bisschen angreifbarer, für was sowas
Ja,
angeht.
man friert eher. Ja, also du hast ja auch eine Erschöpfung, die ja dazu führt, dass du ja auch anders auf Temperaturen ansprichst. Also da, wo du vielleicht normalen Umständen sagst, ne, es ist ja okay, frierst du ja, fängst ja an mit Frieren. Kann ich schon nachvollziehen, dass man da dann sagt, so jetzt reicht's. Es ist ja auch eine mentale Belastung, das Ganze, ne? Das darf man ja, also wenn ich jetzt so aus meinem warmen Keller heraus, ne, da ist dann, sagt natürlich jeder, ja, wieso? Und wenn es ein bisschen nass ist, meine Güte, fahr weiter, ne? Kannst halt nicht so viele Pausen machen.
Ich bin jetzt natürlich auch ein bisschen genervt. Es ist aber tatsächlich dieser scheiß Regen, ne? Das ist genau das, was ich wusste. Das ist mein Erzfeind. Hier, ich habe beim Test ja schon in meinen Touren nach Nordfriesland, bei meinen Regentouren festgestellt, die Scheiße hält nicht dicht. Und was ist. Das kannst du vergessen. Warum hält die denn nicht dicht, die ganze Kackpisse hier? Muss ich doch verlassen können auf das Zeug. Hammer teuer und funktioniert nicht. Stehe ich hier, friere. Ja. Das geht mir gerade tierisch auf den Sack. Ach. Ja, nee, mit Regen kann ich nicht gut um, doch. Dann lieber Höhenmeter. Da kann ich die Scheiße hier hochschieben, aber was soll ich gegen Regen machen? Außer irgendwie für 500 Euro noch eine Jacke kaufen und dann vielleicht noch für 300 nochmal eine Hose. Keine Ahnung, kostet bald so viel wie ein Rad.
Ja, also ich kann das auch völlig für mich akzeptieren, dass es dann so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
Ja,
Aber es
200
ist schon.
Kilometer vom Ziel sozusagen, ne?
Ja, genau. Ja. Also der Rest der Strecke war sehr rough, wenig Resupply Points und Möglichkeiten, sich mal irgendwo unterzustellen. Und ich hatte wirklich Sorge, dass ich da einfach so unterkühl und irgendwann da mit einer Rettungsdecke sitze und trotzdem selber nach Hause fahren muss. Das wollte ich mir wirklich irgendwie ersparen. Und dadurch, dass ich auch diese Erfahrung mit den Füßen gemacht hatte, dass die so doll aufgeweicht sind, hatte ich keine Lust auf dieses Worst-Case-Szenario. Ja, also,
Und dann bist du quasi von dort, gab es dann eine kürzere Strecke nach Tolga zurück, ne? Oder wie
ja,
bist du da?
genau. Also erstaunlicherweise war ich nur 35 Kilometer von Tolga entfernt. Das ist ja eigentlich gar nichts bei, wenn man sich die Distanz der ganzen Strecke anguckt. Ich wusste das auch nicht, es war einfach Zufall, dass ich es gesehen habe. Und hat die Entscheidung natürlich schon gut mit beeinflusst, würde ich behaupten. Also wenn das jetzt über 100 Kilometer gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht gesagt, ich ziehe das doch durch.
Ich war gestern echt ziemlich schlecht drauf, muss ich sagen. Also ich habe halt richtig geflucht im Wald. Aber am meisten habe ich mich irgendwie über mich selbst aufgeregt. Das ist irgendwie. Ja, das heißt über mich selbst, aber dass ich das irgendwie nicht in den Griff bekommen habe. Waren halt alle Klischees am Start. Man hört das ja immer wieder, dass man dann irgendwie über den, der die Route macht, flucht und einfach nur noch am Abkotzen ist. Es zieht einfach so krass Energie. Aber irgendwie alles im einen war das trotzdem so geil. würde es auf jeden Fall wieder machen. In dem Moment dachte ich, nee, das machst du nie wieder. Da habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. Und ja, komischerweise, als ich wieder im Camp war, dachte ich, ja, irgendwie hätte ich doch Lust weiterzufahren. Echt verrückt.
Machst du es nächstes Jahr nochmal?
Ich bin, glaube ich, eher in der Kategorie, dass ich mir auch wieder mal wieder was Neues aussuchen werde. Ja. Mhm. Also das machen da, glaube ich, auch viele in dem Bereich, weil man ja eben enorm guten Land kennenlernen kann durch diese ganzen Strecken, die man da ja abreißt.
Mhm. Bevor wir zu den einzelnen Fragen kommen, die ich bekommen habe, du hattest gesagt, naja, du musst noch ein bisschen, also ein Learning quasi war ja für dich, dass du da an dem ganzen Thema Regen, Regenschutz so ein bisschen noch arbeiten musst. Mhm. Was, also hast du da jetzt schon so für dich konkrete nächste Schritte ableiten können?
Also vielleicht noch mehr Wechselsachen, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Auch Handschuhe, vielleicht 2 Paar. Vielleicht noch mal eine andere Regenjacke ausprobieren. Ich habe jetzt die Gore Pack Light. Ich würde aber, glaube ich, noch mal die Shake Dry ausprobieren wollen. Mhm. Ja, das mit den Schuhen war ja noch ein Ansatz. Vielleicht auch Neoprenhandschuhe, könnte ich mir auch vorstellen. Ja, aber ansonsten muss ich da auch noch weiter recherchieren, was man da schlaus machen kann. Ja. Mhm.
Mit der Regenhose warst du soweit zufrieden, oder?
Ja, das war auch die Packlight, die war soweit in Ordnung, ja. Also wichtiger ist, glaube ich, auch der Oberkörper, dass der nicht komplett nass wird.
Ja. Hattest du Wechselsachen mit so für Nacht sozusagen?
Nee, ich habe meine Sachen tatsächlich durchgehend anbehalten.
Ja, ja, okay. Ja klar, wenn die dann nass waren und dann ja, hast du nicht so Spaß dann, ne?
Nee, genau.
Wenn
genau.
du quasi feucht reingehst.
Ja, genau. Und in den Unterkünften, da konnte ich dann tatsächlich auch ohne Klamotten schlafen. Und dann konnte ich ja meinen...
Warm genug, mein,
ja, konnte ich wieder trocknen.
Hm. Dein Fazit zu Midnight... A Bright Midnight. Ne, ich hatte das, ich habe das ja auch so ein bisschen beobachtet. Kannst du sagen, für wen sich so dieses Rennen lohnen würde? Also was würdest du denjenigen sagen, die auch mit dem Gedanken spielen, das mal zu machen? Was brauchst da? Wem kommt das entgegen?
Also generell, ich finde es ein super cooles Event. Die Strecke ist echt genial. Also die Untergründe, die Gravel-Passagen sind weitestgehend gut fahrbar. Also ich habe sogar welche gesehen, die sind das mit Slicks gefahren. Würde ich jetzt aber auch nicht unbedingt empfehlen bei dem Regen. Aber gut. Community ist auch echt cool gewesen. Also super nette Leute. Kann es definitiv empfehlen. Ja, für wen ist das was? Also man sollte schon sportlich etwas aktiv sein und ja, seine Hausaufgaben gemacht haben. Das auf jeden Fall. Das fällt man nicht aus dem Stand. Also ich hatte halt auch Freunde, die mir gesagt haben, ja, ich würde das auch gern fahren, aber die eigentlich gar nicht wirklich aktiv trainieren. Und da frage ich mich schon so ein bisschen, wie reflektiert diese Aussage sein kann.
Ja, vielleicht sind sie ja talentiert, ne? Wie sagt man so schön, Training ist was für Untalentierte. Aber die ist es aus deiner Sicht also gut für Einsteiger, also oder
also
ist das etwas, was man vielleicht später macht?
Ich würde jetzt nicht das als Einsteiger-Event sehen. Also ich finde schon, dass man, wie ich jetzt zum Beispiel die Erfahrung gemacht haben sollte, vielleicht mal 500 oder 600 in 3 Tagen oder so zu fahren, das fand ich für mich persönlich optimal. Ansonsten hätte ich mich da, glaube ich, nicht rangewagt. Aber ich sag mal, erfahrene, langjährige Rennradfahrer, vielleicht ist es was für die, die da schon ein bisschen mehr Fahrkilometer vorweisen können.
Ja. Dann starte ich mal mit den Fragen, die das zum Teil auch noch mal mit abdecken. Genau. Welches Equipment hast du am meisten vermisst?
Regencreme.
Regencreme? Also, ja. Damit es nicht mehr regnet oder was? Damit es abhält, ja, oder?
Genau, die das einfach abhält, den Regen. Ja. was habe ich vermisst? Im Ernst. Eigentlich habe ich nichts vermisst. Nur die Unterkunft war meine größte Sorge. Also, ich hatte eigentlich alles dabei.
Das ist die zweite Frage auch hier von der, die Judith hat das gefragt. Thema Unterkunft, wie gehst du auf abgelegenen Strecken bei dem Wetter vor? So, und da ist ja, du sagtest, Zelt wolltest du nicht auspacken, weil deine Sorge war, wenn du, dass du dann total nass wirst und dann ist Zelt nass und innen ist nass und alles ist nass, oder?
Ja, genau, das war die größte Sorge.
Ja. Also nur, das, hilft nur fahren, sozusagen.
Ja, genau. Das war ja das, was ich quasi am Tag 2 auch gemacht hatte, mit der Aussicht, dass ich dann in ein Wartezimmer bei der Fähre warm unterkomme. Da dachte ich, okay, dann kann ich auch durch den Regen fahren. Das kann mir dann ja alles sozusagen egal sein. Die Rechnung ging ja auch halbwegs auf. Also bis auf, dass ich nach 3 Stunden immer noch nass war, also feucht. Aber das habe ich dann
gefragt. Sie fragt auch noch, wie du mit dem anhaltenden Regen klargekommen bist, das haben wir jetzt ausführlich geklärt. sie fragt auch noch, was war dein absolutes Must-Have bei diesem Event? Also wahrscheinlich bezieht sich das darauf, auf welches, wenn du jetzt so zurückblickst, auf welchen Ausrüstungsgegenstand, jetzt mal vom Fahrrad abgesehen, möchtest du nicht verzichten?
Nein, das wird, ja. Also Powerbank ist natürlich essentiell.
Ja. Wie technisch anspruchsvoll war die Strecke? Also werden MTB-Skills benötigt? Wir hatten das vorhin nur mal kurz gestriffen, so mit der Frage, welches Fahrrad, ne? So, weil man ja, glaube ich, auch unterschiedlichste Leute mit unterschiedlichsten Rädern gesehen hat und dann natürlich auch Bilder. Nils Lengner hat ja Bilder gemacht, glaube ich, ne? Die dann schon so Flussdurchquerung und dann doch schon ein bisschen gerölliger und so. Also brauchst du ein MTB und wie technisch anspruchsvoll war es oder easygoing,
In Anführungszeichen? Im Wesentlichen fand ich es easygoing. Also es war schon anspruchsvoll. Vielleicht jetzt auch nicht was für Anfänger. Also ein bisschen Erfahrung sollte man schon im Gelände haben. Aber es war nicht das Atlas Mountain Race. Also schwer zu vergleichen. Aber es ist nicht so viel Hiker-Bike-Sektion. Es gab einen Part, da wo es mal richtig steil bergab ging. Das war eher Mountainbike-mäßig. Ich habe mich halt da aber auch voll reingestürzt und das hat mich eher noch gepusht. Also ich fand, das war durchaus sehr gut mit einem Gravelbike fahrbar und auch kein Mountainbike.
Da schließt so ein bisschen an, wie hoch war der nicht fahrbare Anteil der Strecke? Das ist natürlich immer subjektiv, aber du sagtest ja quasi ein bisschen Hike-Bike, aber ansonsten
ja,
99% also, fahrbar, oder?
Ja, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob 5% hinhauen. Es waren partiell mal ein paar Stunden. Also jetzt zum Schluss war, glaube ich, nochmal mehr Hike-Bike. Das habe ich ja nicht mehr mitbekommen. Auch mehr Flussüberquerung. Hat ja auch viel geregnet. Dann sind die Flüsse ja auch ein bisschen angestiegen. Entsprechend war das etwas schwieriger. Aber es hat nicht das Event dominiert, diese Hike-Bike-Sektion. Und waren immer in Gegenden, wo es schön war, fand ich. Also es hat auch tatsächlich Spaß gemacht.
Ja. Du hattest ab und zu drüber gesprochen, aber hier auch nochmal die explizite Frage, gab es genug Orte für die Verpflegung?
Ja, im Wesentlichen schon. Also teilweise waren sie etwas weit auseinander. Jetzt gerade auch zum Schluss und am Anfang. Aber
was heißt weit auseinander, so kilometertechnisch?
150, glaube ich, am Anfang und 170 oder so zum Schluss. Aber das ist eigentlich, das kriegt man schon verpflegt sozusagen. Ja, das geht.
Dann die, ob die Tour gut für ein Gravelbike ist, haben wir geklärt. Wie deine Übersetzung war, haben wir auch geklärt. 32, 10, 52, ne? Das war das doch.
34, 10.
Genau. 34, 34. Okay. Und 10, 52. Ja. Dann fragt hier Kiel Dawn Patrol, Robin fragt, würdest du wieder mit vollem Schlafsack, Schlafsetup starten oder direkt auf Hütten und so zurückgreifen?
Ich glaube, ich würde mein Zelt schon dabei haben. Ja, einfach um flexibel sein zu können.
Wenn es nicht regnet.
Also, genau. Ja. ja, aber dann, also bei den Campingplätzen ist ja das Problem mit den Schließzeiten und den Check-in-Zeiten. Also am schönsten ist natürlich, wenn man sich einfach im Zelt irgendwo hinhauen kann. Ich glaube auch die ultra-erfahrenen Ultra-Racer, die haben das ein bisschen besser drauf, was diese Schlafsituationen angeht. Die können sich ja teilweise überall hinhauen. Da möchte ich auch nochmal irgendwann hin. Aber
ist ja okay, ne? Also.
Also befreit auf jeden Fall, wenn man das kann.
Ja. Robin fragt auch, was war dein bester lokaler Snack unterwegs? Wahrscheinlich erhofft er sich jetzt irgendwie so Haifisch-Sandwich.
Ich habe leider eine Pizzeria oben auf dem Berg verpasst. Da gab es wohl Reh-Pizza oder sowas in der Richtung. Die soll richtig gut gewesen sein. Das war auch so Richtung Ende. Ansonsten, kulinarisch war das jetzt für mich kein Highlight. Ich habe das meiste im Supermarkt gekauft. Restaurants waren irgendwie Mangelware. Und ja, also Burger war jetzt das Beste, was ich unterwegs gefunden habe.
Eine Frage war hier, warst du am Ende krank? Das hatten wir ja gerade geklärt, dass du einfach nur nass warst und dann entsprechend halt auch unterkühlt.
Ja.
Also nicht krank. Du bist ja auch nicht krank geworden dann, ne?
Nee. Ich habe mich 2 Tage lang noch wie sehr matt und schlapp gefühlt und die Beine haben nicht so ganz mitgespielt, aber dann ging es auch schon wieder sehr schnell bergauf.
Wie viel Zeit nimmst du dir als Fotograf während eines solchen Events? Also du hast ja eine ganze Reihe von Bildern auch gemacht, aber wie hast du das getimed, austariert?
Ja, da habe ich mir auch lange Gedanken drüber gemacht, ob ich eine größere Kamera mitnehme, das wäre jetzt eine Sony Vollformat gewesen, oder ob ich einfach mit dem Handy Fotos mache. Und ich habe mich dann fürs Handy entschieden, weil das ganze Event ist einfach eine krasse Herausforderung. Und je schwächer man wird, desto weniger hat man auch Lust, Fotos zu machen und dann noch auf die Kamera aufzupassen mit dem Regen. Und das war auch, finde ich, auch die absolut richtige Entscheidung. Am Anfang habe ich relativ viele Bilder gemacht, da war das Wetter ja auch noch schön. Und zum Schluss wurden es immer weniger. Aber ja, im Regen macht es halt auch keinen Sinn. Teilweise habe ich dann auch Gefahr gehabt, dass meine Kabel durchnässt werden. Also mein Equipment letztendlich darunter drohte kaputt zu gehen, deswegen habe ich dann noch weniger Fotos gemacht. Ja, so bin ich da rangegangen.
Welcher Abschnitt der Route, die du jetzt gefahren bist, hat dir am besten gefallen?
Das ist eine gute Frage. Es gab eigentlich jeden Tag immer irgendwie ein schönes Highlight. Also jeden Berg, den man erklommen ist, war halt komplett unterschiedlich von der Landschaft. Ich fand Tag 2 richtig schön. Da hatte man eben einen Ausblick mitten ins Tal und ich weiß nicht, ob das schon Fjorde waren. Ich glaube, es war ja ein langgezogenes Tal mit super viel Wasserfällen. Und also es gab einfach jeden Tag wirklich schöne Highlights.
Dann, du hattest ein Foto gepostet mit deinem Cappy auf da. Da stellt sich jetzt der Hackenpedder, stellt sich die Frage, wo ist der Helm?
Ja, das war natürlich ein gestelltes Foto, da habe ich mich hingestellt und einmal posiert. Nein, bergauf habe ich mir manchmal den Luxus gegönnt, den Helm abzunehmen, wenn es so langsam bergauf ging. Einfach auch, um ein bisschen besser zu temperieren. Das hatte jetzt, glaube ich, keine wirklich, das war jetzt nicht wirklich unsicher, behaupte ich mal.
Ja, ja und genauso defätistisch fragt dann der Nils, der hinterm Hackenpedder sowieso steckt, als ob wir das nicht wüssten, wo war Plan B?
Plan B in Bezug auf den Regen oder?
Ja, ich weiß nicht, überhaupt so. Also Plan B, wenn es mal ganz eng wird. Hattest du einen Plan B oder es gibt eigentlich nur Plan A, ne?
Eigentlich gab es nur Plan A, das zu Ende zu fahren oder Plan B zu scratchen. Ja. Ja. Also, ja, gute Frage. Also beim nächsten Mal werde ich mir, glaube ich, noch mehr Zeit nehmen, in so einem kritischen Moment doch nochmal ein Stündchen vielleicht sich hinzusetzen, versuchen aufzuwärmen. Das wird in Zukunft mein Plan B sein.
Ja,
Einfach.
oder so zu überlegen, okay, nimmt man sich die Zeit, je nachdem, wie gut man bis dahin vorangekommen ist, um nochmal, weiß ich nicht, ich glaube, die Sandra hat das auch gemacht, ne? So ganz bewusst nochmal das so eine Art Mini-Cut gesetzt und gesagt, okay, ich setze mich jetzt hier in, weiß ich, in das Hotel und jetzt werde ich erstmal trocken und dann sehe ich weiter. So, so dass man so zwischendurch nochmal so eine Art Booster sich selber verabreicht, anstatt in so einem Tunnel zu bleiben, ne?
Genau, ich war sehr fixiert, das an dem Tag auch zu Ende zu fahren. Und da hätte ich nochmal einen Schritt zurückgehen müssen und einfach noch 100 Kilometer bis zum nächsten Ort zu planen. Und dann hätte ich da ja auch mich wieder aufladen können und vielleicht sogar einfach eine Nacht schlafen. Und das war natürlich bei der Abschiedsfeier zum Schluss, die war Freitag, war das schon ein komisches Gefühl, wenn da immer noch Leute angekommen sind, recht spät, die aber dann gefinisht haben. Und man selber ja schon im Grunde genommen seit 1,5 Tagen da rumhängt und ja, einfach die Zeit abwartet.
Ich würde
Da.
es, denn, also ich verstehe das völlig, Gunnar, dass man sich dann im Nachhinein auch nochmal hinterfragt und so, aber also ich sehe das immer unter dem Thema Erfahrung. Du begibst dich da ja jeder auf seine Art, ne? So, und mit seinen Möglichkeiten ist es ja auch eine extreme Situation. Also es kommt ja sonst keiner auf die Idee, sowas in dieser Intensität zu machen. Warum auch? Ne? Also ist ja völlig sinnlos. Und die Erfahrung zu haben, Entscheidungen getroffen zu haben und jetzt in dem Fall vielleicht abzubrechen oder andere Entscheidungen zu treffen, das ist ja etwas, das hast du ja dann anderen eben voraus. Ne? Also weiß ich nicht. Ich hab diese Entscheidung noch nicht treffen müssen. Ja, ich weiß aber auch nicht, wie es ist, wenn ich sie treffen müsste. Ja, wie ich, also vielleicht muss ich auch mal so eine Erfahrung machen. So, aber
Also
ich sehe
ich
das
würde
vielleicht auch
behaupten,
positiv.
ja, das sehe ich auch. Also in jedem Fall nimmt man da eine Lehre mit. Allein wenn man so ein Event startet und egal wie weit man kommt. Also.
Ja, und das ist in jedem Fall. Es ist ja für dich, ne? Also es ist ja jetzt nicht für irgendwen so. Und Sufiane, gut, okay, den hatte das, glaube ich. Ihm war es auch wichtig, soweit ich das mitbekommen habe, dass er da jetzt mal wieder gewinnt, weil er war ja so durch Hellenic, da hat ihn der Hund gebissen und vorher war noch irgendwas anderes da beim Reno Run und so. Also er war da mit sich selber nicht happy, aber er ist ja, glaube ich, auch ein ganz anderer Typ, ne? Der definiert sich dann halt natürlich auch über Leistung, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ich habe noch eine Frage, bevor wir dann zum Schluss kommen. Die bezieht sich jetzt auf so ein bisschen die organisatorische Geschichte. Also, wie kommt man hin und wieder zurück zum Start und Ziel? Also, Tolga, und in Klammer möglichst ohne Fliegen. So, also, wenn man jetzt genug Zeit hätte, dann könnte man ja, glaube ich, über Dänemark, dann nach Norwegen mit der Fähre. Und von dort aus dann nach Tolga. Wie weit ist das von Oslo nach Tolga?
Weiß es nur in Stunden und es waren 4 Stunden mit der Bahn.
Okay, ja, die Bahn ist ja
Also
gut in Norwegen. Also das ist ja super, ne?
ich glaube auch nochmal 400, 500 Kilometer, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich hatte geguckt, ob ich von Kiel mit der, ich weiß gar nicht, ist den allein? Nee. Mir fällt gerade der Name.
Wie heißen die? Skandinavien oder sowas?
Ja,
Oder
irgendwie so.
TT oder so. Ne?
Eigentlich sollte ich es wissen, aber mir fällt gerade der Name der Fähre nicht ein. Hier fahren nur zwei Fähren. Aber gut, die Überfahrt wäre sehr teuer gewesen. Es wären 800 Euro hin und zurück. Weil man sich
Okay. Wie
eine.
lange?
Ich glaube, es war eine Nachtfahrt.
Okay. Also abends los in Kiel und dann bist du in Oslo am Morgen.
Genau, kann allein, so heißt
Okay.
es. Ja.
Ja, genau, mit Kabine, ne? Oder?
Genau, und die muss man dann halt auch nehmen, deswegen ist es so
Ja.
teuer. Und man macht eigentlich nur Sinn für Familien oder halt für Gruppen. Ansonsten könnte man, glaube ich, nach Skagen fahren und von da aus. Aber Das waren für mich alles keine Alternativen, deswegen musste es leider der Flieger sein.
Ist ja okay. Also,
Ja.
und Tolga, also dann ist man erstmal in Oslo und dann, wie gesagt, 4 Stunden mit dem Zug, aber die Anbindungen sind ganz gut, oder?
Ja, die sind relativ gut, aber also es war insgesamt doch eine lange Anreise. Ich bin am Donnerstag hin, um dann am Freitag die Bahn zu bekommen, weil das hätte ich am Freitag in der Kombination nicht hinbekommen. Und auf dem Rückweg war das eigentlich ähnlich. Da musste ich Samstag zurückfahren Richtung Oslo, um am Sonntag zurückzufliegen, weil am Sonntag keine Züge gefahren werden aus Tolga
Tolga.
oder nur so spät.
Ah,
Also
okay.
das war jetzt, ja, hat sich ein bisschen gezogen.
Naja, ah, okay. Der Zug ist der, hast du da ungefähr einen Preis so von Oslo nach Tolga?
Ich meine, das waren 100 € hin und zurück ungefähr.
Ah ja, okay. Und Fahrrad geht so mit oder war das noch extra?
Ja, das zählt quasi als Gepäck, wenn es in der Tasche
Ah ja.
ist.
Ah super. Okay, und du, dein Fahrrad hattest du in so einer speziellen Fahrradtasche für einen Flieger oder in einer Cardbox?
Ja, genau, so eine Fahrradtasche, wo man halt das Rad einmal ein bisschen auseinanderbaut, Lenker ab und Reifen ab und dann kann man das
Die du
alles drin
so ziehen
verstauen.
kannst.
Ja, mit Rollen. Also ich habe auch viele
Ah,
gesehen, die es mit
okay.
Pappkarton gemacht haben und ohne Rollen fand ich jetzt nicht so beneidenswert, aber ich hatte halt auch nur das Glück, dass ich mir das von Nils die Kiste leihen konnte.
Und du konntest dann in Tolga also da auch Sachen lagern, sozusagen. Also dein Karton und
Ja.
vielleicht so ein paar Klamotten und sowas, dass wenn du wiederkommst, dass du darauf zugreifst.
Genau, das haben wir dann alles in der Schule gelagert.
Ah, okay, wunderbar. Gunnar, dann sage ich mal danke an dieser Stelle und habe noch eine Frage. Was passiert jetzt noch in diesem Jahr für dich? Und was wäre so das Nächste, was du dir vornimmst, wenn man so Richtung dieser Bikepacking-Fahrten denkt?
Ja, also ich bin aktuell ja noch beim Gran Guanche angemeldet. Das nächstes Jahr im
Wann ist das?
März. Genau, März. Und ja, das muss ich mir aber trotzdem auch nochmal durch den Kopf gehen lassen, weil Reisekosten sind natürlich auch nicht ganz ohne. Und das ist von den Höhenmetern jetzt auch wieder so ein Brecher. Da muss ich nochmal schauen, ob ich da wirklich, wirklich, wirklich Lust drauf habe. Weil die
Musst
Steigung
im
da auch
Winter
noch ein bisschen,
durchtrainieren, ne?
genau, und weil die Steigungen doch sehr ein bisschen knackiger sind, glaube ich, als jetzt beim Bright Midnight. Das war dann oft moderat, konnte man auch oft fahren, aber in Teilen nicht. Genau, das ist so das nächste größere Ziel. Und ansonsten plane ich noch gerade für morgen eine etwas längere Tour Richtung von Hamburg Richtung Köln. Da wollte ich den Heidschnuckenweg fahren. Da hatte ich mir auch deinen Artikel drüber durchgelesen gestern.
Ja.
Klingt spannend, klingt schön.
Ja, da kann was. Ich wünsche dir weniger Spaziergänge und Wanderer.
Ja, unter der Woche geht's vielleicht.
Ja, kann sein,
Genau.
ja.
Ja, und da
Und
besuche ich noch
gutes
einen
Wetter vor
Freund.
allen Dingen.
Ja, das hoffe ich auch sehr. Ja, aber soll, glaube ich, ganz, ganz okay sein.
Ja.
Ja,
Ja,
das
das ist
hatte ich mir jetzt
schön.
noch.
Und wie
Ja,
lange planst
bitte.
du dafür?
Jetzt noch mal 1,5 Wochen. Noch die letzte Tour für dieses Jahr und dann ist auch, glaube ich, erstmal entspannt angesagt. Also wir fahren von Köln noch nach Leipzig, es sind dann letztendlich auch wieder 1.300 Kilometer und sogar 9.000 Höhenmeter.
Na dann, viel Spaß. Leipzig, ja, gut. Da bist du genau richtig. Das ist immer eine Reise wert.
Ja, genau, da war ich auch schon mal. Das
Das
ist auch
lohnt
sehr
sich
schön
auf
da.
jeden Fall. Gut, Gunnar, dann sage ich Dankeschön.
Ja.
Ich gehe mal davon aus, wenn es Menschen gibt, die mit The Bright Midnight näher planen, dass sie sich dann auch nochmal an dich wenden dürfen. Ne? Ich vertecke auch deinen Instagram-Account und so, dann kann man dich da ja auch sehr gut
Ja, auf
erreichen.
jeden Fall. Das ist kein Problem.
Wunderbar. Dann sage ich Dankeschön, viel Spaß noch bei deinen Fahrten jetzt nach Köln und komm sicher an, komm gut an. Dann sagen wir mal bis zum nächsten Mal. Der Nils sagte schon irgendwie, wir machen noch einen Overnighter im Oktober.
Ja, das hat er mir auch gesagt, genau, das finde ich gut. Das können wir gerne machen.
Also,
Aber
okay.
hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal ja auch.
Nils hat das schon mal
Ja,
beschlossen.
er hat das schon mal so ein bisschen zeitlich eingegrenzt. Da ist er auch schön, langsam
Okay.
wieder schön kalt.
Ja. Genau, dann ist es wieder Zeit für unsere Schlafsackexperimente. Oh Gott. Na, mal sehen, wo er uns jetzt hinschleift. Gut, wunderbar, Gunnar.
Ja, ganz vielen Dank, dass ich dabei sein
Dann
durfte.
sage ich Tschüss.
Jo, tschüss und
Gern,
nochmal,
gern.
bis bald.
Einige von euch kennen sicherlich Sandra Schubert. Ich hatte letztens mit ihr auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Dabei ging es um die Seven Serpents Quick Bite, glaube ich. Jedenfalls ist Sandra nun auch The Bright Midnight gefahren und hat das erfolgreich gefinisht. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal an dieser Stelle. Und wer Sandra auf Instagram folgt, der konnte auch miterleben und mitsehen, wie hart das doch dann war, weil Regen, so wie wir es bei Gunnar auch gerade gehört haben, dann traten noch Sitzprobleme ein. Aber Sandra hat sich da durchgekämpft und ist dann glücklich und erfolgreich im Ziel in Tolga angekommen. Ich habe Sandra im Vorfeld ein paar Fragen gestellt, die sie dankenswerterweise beantwortet hat, und das könnt ihr jetzt hören. Los geht's! Was waren eigentlich deine Erwartungen an das Race und was ist aus diesen geworden?
Meine Erwartungen waren als erstes irgendwie eine gute Zeit haben, gut durchkommen. Ich habe auch erwartet, nass zu werden, habe gehofft, dass es nicht so ist oder nicht so sein wird. Ich habe nicht unbedingt erwartet, so schnell nicht mehr ordentlich auf dem Rad sitzen zu können. Ich habe erwartet, dass es eigentlich alles ganz gut fahrbar ist, ganz gut rollt, dass ich nicht so sehr mit Müdigkeit zu kämpfen habe. Insgesamt dachte ich, dass ich ein bisschen schneller im Ziel sein würde und nicht so viel Zeit bei Pausen verplempern würde. Also die habe ich nicht unbedingt verplempert, sondern mein Hintern brauchte einfach ein bisschen mehr Zeit, um wieder aufs Rad zu steigen, nach einer Supermarktpause zum Beispiel. Das heißt, ich habe den ersten Tag bin ich losgefahren in meinem Modus. Das geht dann immer so. Alle fahren an mir vorbei. Irgendwann hole ich dann Stück für Stück die Leute wieder ein, weil ich versuche am Anfang gerade nicht mich mitreißen zu lassen mit der Masse. Das war auch dieses Mal so und ich bin gut vorwärts gekommen, habe irgendwo in einem Ort angehalten am Supermarkt für Resupply. Das hatte ich mir auch so vorgenommen und dann hatte ich gedacht, ich fahre einfach so lange wie möglich vor dem Regen, also so weit, dass ich so weit wie möglich komme, bevor es anfängt zu regnen. Das heißt, ich wollte versuchen, die erste Nacht durchzufahren. Ob das schlau ist oder nicht, lässt sich sicherlich diskutieren. Ich war dann aber irgendwie schon ziemlich schnell müde und auch irgendwie so eine Müdigkeit, die ich nicht kannte. Also sonst bin ich irgendwie müde, aber diesmal hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass wenn ich jetzt weiter fahre, mir wirklich die Augen gleich zufallen. Und gerade irgendwie bei so langen Abfahrten, weil der Schotter zum Beispiel, der rollte sich einfach so gut. Die Steigungen oder das Gefälle war oft so perfekt, dass man nicht bremsen musste. Es war alles gut einsehbar und konnte da einfach runterschießen. Beim Seven Serpents Quick Bite war ich irgendwann auch richtig müde nach der ersten durchfahrenden Nacht, und habe mich deswegen dann kurz hingelegt, um nichts zu riskieren. Genau, da war es aber zum Beispiel viel einfacher, sich hinzulegen. Hier war es nicht so leicht, weil entweder waren da unfassbar viele Mücken oder man wusste auch nicht genau, wann der Regen kommt. Das heißt, man wollte unbedingt ein Dach haben und das war gar nicht so leicht zu finden. Genau, irgendwann habe ich mich kurz auf so ein Klo von einem Campingplatz gelegt, habe dann eine Stunde geschlafen, bin dann weitergefahren, um eben, wie gesagt, vorm Regen so viel Kilometer wie möglich zu schaffen. Und dann hat aber irgendwie auch bald schon mein Hintern angefangen weh zu tun. Also der Sitzbereich ist sehr unangenehm. Es war nichts offen, aber so Pickel und was da so entsteht, alles war rot. Und es war super unangenehm, auf dem Sattel zu sitzen. Ich bin auch, naja, den Sattel, den kannte ich schon, den bin ich schon öfter gefahren, aber noch nicht auf so langen Strecken. Weil mein Sattel, mit dem ich sonst gefahren bin, die Events, der ist durch und auf dem habe ich es nicht mehr ausgehalten sozusagen. Und jetzt irgendwann musste ich dann halt wechseln und habe das direkt nach dem Quickbike gemacht. Aber seitdem bin ich noch nicht so wirklich lange Strecken gefahren. Also könnte es daran liegen oder vielleicht auch an dem Rad, was ich ganz spontan gefahren bin. Ich bin spontan ein Fahrer Allroad gefahren mit 35 mm Reifen. Das war die meiste Zeit okay, aber manchmal sicherlich auch zu schmal und dann bieten die schmaleren Reifen natürlich weniger Komfort. Also schmalere Reifen, weniger Komfort, dieser noch nicht so gewohnte Sattel, weniger Komfort. Genau, ich glaube, das sind die zwei Hauptgründe, an denen das lag. Und dann irgendwann habe ich gedacht, boah, entweder höre ich halt auf oder ich muss irgendeine Lösung finden. Eine Lösung war dann, ich suche mir ein Fahrradgeschäft und kaufe mir einen neuen Sattel, einen weicheren, so einen schönen, keine Ahnung, soften Trekking oder keine Ahnung was Sattel. Ich habe dann einen Rennradsattel, der recht weich war oder weiß nicht, ob es, also er war auf irgendeinem Rennrad montiert. Den habe ich dann in einem Intersport gekauft und einem und dem Verkäufer aus der Hand geleiert sozusagen. Der wollte mir den natürlich nicht verkaufen, weil er zu dem Rad gehörte. Und er hat mir dann einen anderen verkauft und den auf das Rad montiert und mir den von dem Rad gegeben. Komplizierte Geschichte, aber es hat funktioniert. Zusätzlich hat dann noch Zinkcreme geholfen, die ich mir regelmäßig drauf geschmiert habe. Die habe ich im Supermarkt gekauft, so Babywindel-Zinkcreme. Genau, dadurch sind aber meine Erwartungen, möglichst mit wenig Pausen durchzukommen, hinüber gewesen. Und ich habe gesagt, okay, fuck it, ich muss jetzt einfach längere Pausen machen und beim Supermarkt auch mal 1,5 Stunden rumhocken und oder mich auf eine Bank legen oder keine Ahnung, einfach ein bisschen mehr Pause machen. Und dann habe ich mir mal ein Hotel genommen und das war unfassbar teuer. Dann da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt 200 Euro für dieses Hotelzimmer ausgebe, dann möchte ich da nicht nur 4 Stunden drin sein, sondern ein bisschen mehr. Und habe dann meine Pause einfach ein bisschen verlängert, was sicherlich auch nicht so schlecht war für meinen Hintern. Meine Erwartungen habe ich dann halt irgendwie angepasst und habe dann auch was Positives draus gezogen, weil ich dann nicht mehr sozusagen diesen innerlichen Zeitdruck hatte. Ich darf jetzt nicht so lange Pausen machen, ich muss so schnell wie möglich weiter, sondern ich habe dann auch mal irgendwie oben auf Treustiegen zum Beispiel angehalten, innegehalten, weil ich so krass beeindruckend fand. Da war komplett dichter Nebel und man hat einfach nichts gesehen und ich dachte so, wie krass ist das? Ich würde jetzt gerne einfach noch einen Moment hier verbringen. Und das habe ich gemacht. Genau, also meine Erwartungen habe ich dann irgendwie permanent angepasst. So dass ich nicht zu deprimiert war, dass es nicht so gut läuft, wie ich dachte. Und dann ging es mir eigentlich, auch wenn es bei Instagram in meinen Stories vielleicht nicht so aus war, ziemlich gut, weil ich so geflasht von diesen Landschaften war. Das war vielleicht auch mein absolutes Highlight unterwegs. Also die Landschaften waren wirklich beeindruckend und ich dachte mir, ich kann nicht scratchen, weil dann sehe ich nicht die komplette Strecke. Ich möchte gern alles sehen und alles irgendwie erleben.
Und was war dein absolutes Lowlight?
Mein Lowlight war, ja, dass ich nicht sitzen konnte oder dass es so unangenehm war. Und dann habe ich immer gedacht, boah, andere Leute fahren mit offenen Stellen im Sitzbereich und ich habe hier nur so ein bisschen rot und Pickel, keine Ahnung, und jammer so doll rum und meine, ich müsste hier aufhören und kann nicht mehr. Und das hat mich so ein bisschen runtergezogen oder ein bisschen mehr, dass ich da, weiß ich nicht, vielleicht empfindlicher bin als andere. Wenn andere damit blutigen, was weiß ich was, rumfahren. Genau. Aber ich habe es akzeptiert, dass es so ist und was anderes wäre mir am Ende auch nicht übrig geblieben.
Du bist ja schon einige Races gefahren und einige Bikepacking-Veranstaltungen. Wenn du The Bright Midnight mit anderen Races und Veranstaltungen vergleichen würdest, welchen Schwierigkeitsgrad hat das und mit welchem Race wäre es denn ungefähr vergleichbar?
Persönlich denke ich, dass dass beim Bright Midnight mehr Vorbereitung, mehr Auseinandersetzen mit der Strecke notwendig ist als vielleicht beim Badlands sogar oder auch beim Seven Serpents, obwohl es da jeweils auch lange Strecken ohne Resupply gibt. Vom Untergrund her war sehr viel, sehr gut fahrbar. Es war ein großer Asphaltanteil. Viele Gravelwege waren quasi wie Asphalt, die ließen sich super gut fahren. Aber trotzdem ging es deutlich langsamer voran, als wir uns alle irgendwie, glaube ich, erwartet hätten. Also irgendwelche Hikebike-Passagen, von denen man vorher wusste, die haben aber dann auch noch mal länger gedauert als vielleicht gedacht. Ja, an manchen Stellen hat es einfach doch deutlich länger gedauert, so dass wir länger unterwegs waren, als wir gedacht hatten am Anfang. Also, ich würde sagen, beim Badlands muss man sich halt irgendwie mit Hitze auseinandersetzen und damit möglichst viel Wasser am Rad transportieren zu können. Beim Bright Midnight muss man sich mit Regen auseinandersetzen und schauen, dass man möglichst Regensachen dabei hatte. Ich habe eine kurze Regenhose, Gummiüberschuhe, ich hatte Gummihandschuhe mit so Haushaltshandschuhe, die ich über meine anderen gezogen habe, und eine Regenjacke mit Kapuze. Das war die meiste Zeit gut. Ich glaube, ich fand das Bright Midnight von den ganzen durch den Regen am schwierigsten, weil ich finde, Regen und Kälte ist sehr, sehr, sehr mühsam, auch mental anspruchsvoll. Also beim Seven Serpents zum Beispiel, da ist der Untergrund sehr anstrengend, weil es sehr, sehr holprig ist. Das war jetzt hier deutlich weniger, aber es gab auch sehr holprige Passagen. Und beim Badlands ist es eben hauptsächlich, würde ich sagen, die Hitze.
Du warst müde, dir war kalt, du warst nass und der Po schmerzte. Das haben wir ja auch jetzt nochmal schön gehört von dir. Wie motivierst du dich in solchen Situationen weiterzumachen?
Ich rechne ganz viel. Ich habe auch zwischendurch darüber nachgedacht, worüber ich eigentlich während dieser ganzen Zeit, die ich da unterwegs bin, nachdenke. Und ich glaube, ich denke permanent nur, ah, bis da und dahin sind es noch so und so viele Kilometer, dann habe ich ein Drittel von der Gesamtstrecke oder ein Drittel von meiner Teilstrecke oder ja, dann ist es nur noch so und so weit. Beim Bright Midnight war jetzt wirklich motivierend, dass es so schön war einfach und dass ich nichts verpassen wollte. Und eine Sache, die mich auch motiviert ist, wenn ich weiß, dass Freunde oder Freundinnen vorher da schon lang gefahren sind, dann denke ich, ja geil, die anderen sind hier schon lang und keine Ahnung. Oder andere, die kommen gleich noch. Das finde ich auch irgendwie cool, wenn da Bekannte und Freundinnen dabei sind. Ja, ansonsten nehme ich mir dann manchmal vor, okay, jetzt esse ich in 5 Kilometern wieder was oder in 15 Minuten oder was weiß ich, dann esse ich das oder überlege mir, was ich im nächsten Supermarkt einkaufe. Normalerweise, wenn ich so richtig tief unten bin, hole ich mir auch schon mal meine Kopfhörer raus. Das konnte ich dieses Mal nicht. Also ich habe am ersten Tag Musik gehört und dann hatte ich die Kopfhörer in der Jackentasche von der Regenjacke und am nächsten Tag oder am dritten Tag wollte ich immer wieder Musik hören, weil ich da gerade down war und nicht so und mein Hintern halt so schmerzte. Und dann dachte ich, boah, um jetzt weiterzukommen, wäre so ein bisschen motivierende Musik cool. Und dann musste ich feststellen, dass die Kopfhörer komplett nass geworden waren und nicht mehr funktioniert haben. Ja, das war sehr schade. Und dann bin ich den Rest ohne Musik gefahren. Und übrigens habe ich auch so gut wie kein Koffein zu mir genommen. Also vielleicht wäre ich nicht so müde gewesen, hätte ich mal eine Cola getrunken oder so. Ich habe am zweiten Tag mal tagsüber einen Red Bull getrunken und irgendwann hatte ich mal einen so einen Morten Koffeinpulver drin. Aber ich glaube, das war auf meiner allerletzten Etappe, also nicht mal in der letzten Na Nacht, sondern ich glaube, ich bin um 4 oder so losgefahren und da hatte ich dann Koffein drin. Aber sonst habe ich irgendwie kein Koffein in meinem Wasser gehabt. Das war vielleicht ein bisschen dumm, aber es ist ja auch ganz spannend zu sehen, wie es ohne Koffein geht. Ich habe noch eine Anmerkung zur Motivation. Irgendwie ist, glaube ich, oft nicht weiterfahren auch gar keine Option, weil davon wird es auch nicht besser. Und meistens ist man ja irgendwo, wo man eh nicht wegkommt. So ungefähr. Wenn ich gerade irgendwo im Regen im Wald bin, wo nichts ist, was soll ich da? Da kann ich halt nicht bleiben. Also muss ich eh weiterfahren, auch wenn ich vielleicht gerade nicht motiviert bin. Aber weil da bleiben keine Option ist, muss es weitergehen.
Kannst du The Bright Midnight empfehlen? Ich glaube ja. Und für wen ist das Rennen passend?
Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Man sollte sich auf, also es war einfach richtig, richtig schön. Auch die großen Strecken auf Asphalt, die waren, da hatte ich ein bisschen Respekt vor, weil eben natürlich auf Asphalt heißt es auch immer, da sind Autos. Aber die meisten Autofahrenden in Norwegen halten wirklich Abstand. Die fahren komplett rüber auf die entgegengesetzte Spur. Die warten, bis wirklich frei ist, um überholen zu können. Es fiel halt direkt auf, so, wenn jemand mal näher an einem vorbei ist, dann waren das Touristen aus anderen Ländern wie Deutschland. Also für wen ist das Rennen passend? Man sollte sich auf jeden Fall sicher sein, dass man diese Kilometer schafft. Man sollte das nicht unterschätzen. Also es war halt deutlich langsamer, finde ich, als ich gedacht hätte. Man sollte sich auf Regen einstellen und auch wirklich genau schauen, wo man vielleicht schlafen könnte. Ob es vielleicht, also einige hatten Zelt dabei und manchmal dachte ich, boah, das wäre vielleicht doch irgendwie schlau gewesen, noch irgendwas mehr als so ein Mini-Biwaksack mitzunehmen, mit dem ich mich nicht hätte einfach irgendwo hinlegen können. Für wen ist das Rennen passend? Das finde ich immer mega schwer zu sagen. Es kommt natürlich auf die Ansprüche an. Am Ende sollten das auf jeden Fall Leute sein, die irgendwie schon Erfahrung mit Radfahren haben, Erfahrung vielleicht mit Bikepacken oder sich damit gut auseinandergesetzt haben. Man kann sich ja auch vorher immer anschauen, wie viele Kilometer muss ich am Tag mindestens fahren, um das Ziel in der vorgegebenen Zeit sozusagen erreichen zu können. Und traue ich mir das zu? Also so gehe ich immer ran. Und dann bin ich mir eben sicher, okay, ich bin sehr sicher, dass ich das in der Zeit bis zum Zielschluss schaffen werde. Da kann einiges passieren. Ich persönlich kann meistens auch einen Tag Pause mal einlegen sozusagen und kann schauen, falls irgendwas richtig kacke läuft, dass ich eine Pause mache und dann weiter sehe, ob es wieder geht vielleicht. Wer keinen Bock auf Regen hat, sollte sich nicht für das Bright Midnight anmelden, würde ich sagen. Aber es kann natürlich in anderen Jahren auch wieder anders aussehen. Es hat dieses Jahr geregnet, aber in Norwegen regnet es auch gerne mal. Auf jeden Fall im August. Jetzt ist zwar Juli, aber im Juli eigentlich auch. Und dass es da irgendwie 5 Tage am Stück sonnig ist, ist eher selten, soweit ich weiß, für Leute, die Bock drauf haben.
Und gibt es noch etwas, was du uns aus Norwegen berichten und erzählen möchtest? Dann los.
Ja, das passt vielleicht auch ein bisschen zu der Frage vorher. Die Leute sind super nett, also größtenteils. Alle, denen ich begegnet bin, waren mega freundlich. Es gab Leute oder super viele Menschen, denen man begegnet ist, kannten einfach oder wussten, was das für ein Event ist. Und ich habe mir irgendwann die Regenklamotten angezogen an irgendeiner, weiß ich nicht, Autowerkstatt oder was auch immer das war. Und ein Mensch, der dort gearbeitet hat, glaube ich, der meinte, fährst du hier dieses Rennen mit? Und ich meinte so, ja. Woher weißt du denn davon, dass es hier stattfindet? Das habe ich im Radio gehört. Und ich dachte so, boah, krass, dass das einfach im Radio kommt, dass da dieses Bikepacking-Event stattfindet. Und dann hat er mir noch eine Cola geschenkt. Genau, die Cola habe ich auch noch getrunken. Das war mitten am Tag. Die habe ich halb getrunken. Also in meiner letzten Nacht, da wollte ich eigentlich durchfahren. Es waren noch 115 Kilometer zum Ziel an genau diesem Punkt. Und ich war mal wieder richtig, richtig krass müde. Ich glaube, es war gegen 1 Uhr nachts. Ich hatte schon an der Kirche eine Tür gewackelt und geschaut, ob ich da vielleicht reinkomme. Ich war bei so einem mini kleinen Zeltplatz und wollte schauen, ob es da vielleicht so ein Klohäuschen gibt, wo ich mich kurz reinlegen kann, eine Stunde oder so. Und ich wusste, der nächste Shelter, der kommt, von dem ich sicher wusste, dass es den gibt, der ist noch 50 Kilometer entfernt. Und 50 Kilometer können lang sein und die 50 Kilometer waren lang. Und dann stand da irgend so ein Mann mit einer Taschenlampe auf der Straße und hat so rumgefuchtelt und hat mich angehalten und meinte, ey, brauchst du ein Zimmer? Wir haben hier was, da kannst du schlafen. Ich war erstmal so, okay, ein wildfremder Mann spricht mich nachts im Dunkeln, im Regen, also es war relativ dunkel, im Regen auf der Straße an und fragt, ob ich da schlafen will. Sehr creepy. Das habe ich dem aber auch direkt so gesagt und er meinte, hat mir auf seinem Handy gezeigt, hier, er watcht gerade, er Dodge watcht gerade und ein Freund von denen, der schläft da gerade, der wollte das mir auch gern anbieten, weil der hat gesehen, ich bin allein unterwegs und da kommt irgendwie jetzt irgendwie gefühlt niemand mehr, kam aber noch jemand ein paar Kilometer hinter mir. Auf jeden Fall fand ich das dann super nett. Eigentlich hatte ich mich gerade schon damit angefreundet, dass ich weiterfahre. Aber mein Wasser war auch alle. Und dann dachte ich, ach komm, ey, wenn der mir das jetzt anbietet, ich war durchnässt und mir war kalt, dann nehme ich das jetzt an. Und dann hat er mir, also die waren da gerade irgendwie im Sommerhaus oder sowas von den Eltern. Der war da mit seiner Frau, glaube ich, und der Mutter. Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall waren da ein paar Leute und hinterm Haus hatten die so kleine Cabins mit einem Bett und da haben sie mir die eine freigeräumt. Da standen ungefähr 5 Fahrräder drin, die sie rausgeräumt haben. Haben wir dann noch einen Ofen da drin angezündet und haben gesagt, ich kann meine Sachen in der Sauna trocknen, haben mir Klamotten gegeben, die ich nachts zum Schlafen anziehen kann. Auf jeden Fall, das war so nett und so cool. Und dann konnte ich am nächsten Tag mit trockenen Sachen wieder losfahren. Also jedenfalls trockene Schuhe anziehen. Die waren natürlich nicht lange trocken. Aber es einfach irgendwie diese Begegnungen, die man auf der Strecke hatte. Das war krass. Und das wird im nächsten Jahr, wenn es das Event wieder gibt, sicherlich noch mehr stattfinden. Dass Leute einen auf der Straße ansprechen oder im Supermarkt und wissen, was du da machst und das beeindruckt, ja, beeindruckt davon sind und irgendwie ja interessiert daran sind und das war echt schön und krass. Ja.
Sandra, vielen Dank, auch dass du dir die Zeit genommen hast, meine Fragen zwischen Tür und Angel und Rückreise zu beantworten. Nochmals herzlichen Glückwunsch zum Finishen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.